Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Herzlich willkommen, das ist Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Allein, Polarkreis 18, gibt's auch nicht mehr. Band aus Dresden für die Jüngeren unter euch. Ich bin erstmal, also nur anfangs allein, weil Tino Meyer sich im Urlaub befindet. In diesen schwierigen Zeiten macht er Herr Urlaub, allerdings hat er uns natürlich einen Gruß dagelassen.
Ja, hallo Jens. 8 Kilometer gestern, heute 8x200 Meter, leicht bergan und das 2 Blöcke. Morgen dann 20 Kilometer und Nachmittag ein bisschen schwimmen. Du siehst, es läuft, also zumindest bei mir. Herzliche Grüße aus der Leutasch. Ich wollte hier eigentlich ein bisschen Skifahren, mit Schnee ist es jetzt ganz schlecht. Aber ganz schlecht ist irgendwie auch das Stichwort, ne? Es hat sich natürlich auch bis zu mir rumgesprochen. Ich habe das verfolgt letzte Woche bei der Bob-WM in Winterberg, was da Samstag passiert ist, während Francesco Friedrich auf dem Weg zur nächsten Goldmedaille war. Hat sich Dynamo mal so richtig in die Krise rein manövriert, reingefahren, könnte man sagen. Und um im Bob-Bild zu bleiben, ja, ich hatte es letzte Woche ja schon gesagt, man kann von Francesco Friedrich, dem Bobfahrer aus Pirna, einiges lernen, auch als Fußballer. Das ist so ein bisschen meine Analogie. Der hatte ja eine schwierige Saison, hat dann aber nie aufgegeben, ist dran geblieben, hat an seinen Schwächen gearbeitet und steht jetzt da mit 2 Goldmedaillen. Und noch eine Analogie fällt mir ein. Er hat es vorgemacht. Er hat dabei Johannes Lochner geschlagen aus Bayern. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich dann auch für Freitag habe, wenn Dynamo gegen 1860 das jetzt wahrscheinlich sehr wegweisende Heimspiel bestreitet. Aber mal unabhängig davon, wird jetzt viel diskutiert, verstehe ich auch. Und natürlich stehen da auch Fragen. 2 Sachen sind für mich klar. Und nicht nur für mich, macht Dynamo so weiter, wird es mit dem Aufstieg nichts. Dann ist die Mannschaft auf besten Wege, diesen fast schon sicher geglaubten Aufstieg zu verspielen. 2. Punkt, weil eben jetzt auch dieser direkte Aufstiegsplatz futsch ist, muss alles in Frage gestellt werden, alles überdacht werden. Und natürlich stellt sich dann auch die Trainerfrage, ist Markus Anfang noch der Richtige? Und natürlich steht auch die Frage, ist die Mannschaft überschätzt worden? Da sage ich ganz klar, spielerisch nein. Das ist und bleibt die beste Mannschaft in dieser dritten Liga. Andererseits ist die Frage, wie sieht's denn aus mit diesem, was im Fußball auch als Grundtugend gilt? Einstellung zum Beruf generell, sowie zu jedem Training und Spiel, dazu Wille, Leidenschaft, kämpferischer Einsatz. Womöglich mangelt es da dem einen oder anderen. Zumindest kann man zu dieser Einschätzung kommen, gerade wenn man sich die beiden Derbys anguckt, im Schacht und zuletzt eben in Halle. Talentunabhängig, finde ich, ist das immer eine Charakterfrage und hat zunächst mit dem Trainer nicht viel zu tun. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch richtig und wichtig, dass man jetzt über alles nachdenkt. Und natürlich rückt auch der Trainer da in den Fokus der Betrachtung. Für mich ist da ein Punkt entscheidend. Wenn er die Mannschaft noch erreicht und vor allem die Mannschaft, konkret jeder einzelne Spieler, seiner Spielidee noch weiter bedingungslos folgt, finde ich, ist Markus Anfang weiterhin der richtige Trainer. Denn, das ist auch ganz klar, was 3, 4, 5 Monate komplett richtig war und richtig lief und auch zu Recht gefeiert wurde, kann jetzt nicht in 5 Spielen plötzlich nichtig sein. Insofern richtungsweisendes Spiel am Freitag, keine Frage. Und ich laufe hier mal weiter, verfolge das ein bisschen aus der Ferne, wünsche euch jetzt ein gutes Gespräch mit den Kollegen und schicke beste Grüße aus der Leutasch nach Dresden. Bis nächste Woche wieder. Tschüss.
Danke, Tino. Und unser Partner ist natürlich auch heute an unserer Seite, unser Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Radeberger bekommt übrigens bald ein quasi neues, jüngeres und frischeres Trikot verpasst. Lasst euch überraschen, schaut in den nächsten Tagen gern mal im Getränke- und Supermarkt eures Vertrauens vorbei. Kurz vor Ostern startet dann die große Kampagne Auf die Leidenschaft. Radeberger Pilsner startet dann quasi in die neue Saison. Und überall wird das sichtbar sein, im Social Media, im TV und natürlich auf großen Plakaten. Ihr seid neugierig? Dann schaut einfach mal unter radeberger.de rein und freut euch auf den neuen Markenauftritt unseres Exklusivpartners. Und dann haben sich gestern quasi am Nachmittag die Ereignisse überschlagen. Wir hatten unsere Runde mit Timo Eimert und Thomas Narrendorf aufgezeichnet. Und dann heißt es, Sportchef Ralf Becker ist gefeuert worden bei Dynamo. Oder wie heißt es so schön im Fachjargon, er ist freigestellt worden. Darüber müssen wir natürlich reden. Ich habe darüber gestern Abend dann mit Patrick Franz gesprochen.
Jetzt ist die Meldung durchgedrungen, dass Ralf Becker nicht mehr Sportchef der ruhmreichen Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ist. Patrick Franz schreibt für die Kollegen der Bild, ist bei mir. Patrick, was geht dir durch den Kopf?
Das schlägt schon ein wie eine Bombe, muss man echt sagen. Also diese Nachricht hat mich auch sehr überrascht, weil es jetzt konkret im Moment nichts gab, was man Ralf Becker zumindest in der aktuellen Situation wirklich vorhalten kann. Er hat am Trainer deswegen jetzt festgehalten, weil es gar keine Möglichkeit bisher gab, den Trainer zu wechseln. Die einzige Situation wäre ja jetzt gewesen. Und Markus Anfang hat aber quasi nur ein schlechtes Spiel bisher jetzt in Halle gemacht. Vorher waren die Leistungen eigentlich immer wieder okay. Aue und immer wieder Aue, wobei ich Halle deutlich schlechter fand. Dort haben wir freie Balance ausgesehen. Das war in Aue nicht der Fall. Und dementsprechend war ich schon sehr überrascht, dass man sich zu dieser Entscheidung durchgerungen hat.
Es soll ja nicht nur sportliche Gründe dafür gegeben haben. Stichwort Führungsstil, Stichwort Kommunikation, mangelnde Kommunikation, auch das wird ihm vorgeworfen.
Ja, über die Kommunikationsweise kann man sich natürlich immer streiten. Ralf Becker war jemand, der sich öffentlich sehr zurückgehalten hat, der eigentlich immer sehr, sehr sachlich auch gesprochen hat und nicht, sag ich mal, den Druck erhöht hat öffentlich auf die Mannschaft. Das ist aber eine Typfrage. Und ich glaube eher, dass eine Rolle spielte. Man hatte die Bedenken, dass er eben beim Drittliga-Verbleib nicht weitermachen wird und dass man dann ja keine Verträge abschließen kann. Hingegen, wenn man jetzt einen neuen Sportchef holt, würde der für beide liegen. Wahrscheinlich arbeiten und dann hat man natürlich jetzt mehr Handlungssicherheit. Aber es bringt jetzt erstmal Unruhe und kann natürlich auch das sportliche Geschehen jetzt negativ beeinflussen.
Das wollen wir mal kurz diskutieren. Wie eng war denn der Draht zwischen Anfang und Becker? Ich finde, der war, als Anfang installiert wurde, sehr, sehr eng. Aber der ist jetzt, um es mal platt zu sagen, nicht enger geworden in den letzten Jahren. Ich fand auch, Markus Anfang hat sich vielleicht auch ein bisschen losgelöst von Ralf Becker, hat vielleicht auch ein bisschen eigene Entscheidung getroffen.
Ja, absolut richtig. Also am Anfang war es quasi so, dass Ralf Becker Markus Anfang diese neue Chance gegeben hat. Ralf Becker war hier und hat auch viele Personalentscheidungen getroffen, die nicht unbedingt immer nur im Sinne von Markus Anfang aber trotzdem waren. Also die zum Beispiel die Verpflichtung von Manuel Schäffler soll eher auf das Konto von Ralf Becker gegangen sein. Markus Anfang fand das damals gar nicht unbedingt so gut, mit Stefan Kutschke und mit Manuel Schäffler dort zwei Stürmer gleichen Typs zu haben. So hieß es zumindest. Und mit der Zeit haben die beiden aber immer enger zusammengearbeitet. Gerade diese erste Krise nach der schwachen Hinrunde 2022 hat sie dann eigentlich zusammengeschweißt. Dann hat man alles auf das Spielsystem von Markus Anfang ausgerichtet. Da hat Ralf Becker ihn absolut unterstützt. Und dann wurde das aber ein Stück weit so, dass Ralf Becker immer mehr gesagt hat, jetzt hast du doch aber deinen Kader und jetzt musst du auch liefern und jetzt reicht's dann. Er war im Winter also nicht unbedingt begeistert, Oliver Batista-Meyer abzugeben und auch nicht unbedingt sofort Feuer und Flamme Ahmed Aslan dafür wiederzuholen. Das waren eher die Wunschtransfers von Markus Anfang, die er dann erfüllt hat, um dem Trainer die optimalen Voraussetzungen für den Aufstieg zu schaffen.
Was für die Becker-Trennung spricht, ist sicherlich, man nimmt ihn jetzt die Option, wenn es zur Trennung auch von Markus Anfang kommt. Der bleibt jetzt erstmal Trainer, aber der steht natürlich auf der Kippe. Das müssen wir nicht drum rumreden. Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Becker hat dann nicht mehr die Option, den neuen Trainer auszusuchen.
Das ist richtig. Das ist jetzt vielleicht auch das Spannendste an der ganzen Geschichte. Denn Dynamo braucht jetzt, wenn man irgendwann noch den Trainer überhaupt wechseln würde, einen Feuerwehrmann. Wenn das überhaupt zur Thematik kommt. Weil jetzt nochmal einen Trainer zu holen, dann für vielleicht 8 Spiele, würde ja bedeuten, dass dort eigentlich kaum Zeit ist, was aufzubauen. Ralf Becker stand aber immer dafür, Trainer zu holen, die langfristig etwas aufbauen. Also wenn man das überhaupt so sieht, wenn man diese Saison retten will und glaubt, dass man dort alle Personalien in Frage stellen muss, um das jetzt zu tun, nur dann macht diese Entscheidung Sinn, weil man dadurch eben dann vielleicht über einen Dirk Schuster, einen Alois Schwarz oder so einen Trainer diskutieren kann, der wirklich hinten nur noch dicht macht, vorne hilft der liebe Gott und die individuelle Qualität. Und dieses Szenario wäre mit Ralf Becker als neuem Sportchef sicherlich schwieriger gewesen, weil da steht er einfach für einen Konzepttrainer und für einen Konzeptfußball.
Die andere Sache ist natürlich, egal, liegen unabhängig, kann man jetzt dann auch ohne Becker planen. So war es ja immer so eine Wackelgeschichte. Also wie plant man für die zweite Liga? Wer hätte vielleicht Becker ansatzweise geplant? Für die dritte Liga wäre Becker nicht mehr da gewesen. Das war natürlich so ein Unsicherheitsszenario.
Richtig, und da gab es so eine Schwierigkeit. Ralf Becker hat ganz klar kommuniziert, dass er in der dritten Liga nicht weitermachen will. Also selbst wenn der Aufsichtsrat ihn hätte umstimmen wollen, hätte er sich nicht umstimmen lassen. So hieß es.
Aber die hätten wir auch nicht gewollt, glaube ich, oder?
Die hätten jetzt wohl, wie wir scheinbar gelernt haben, auch nicht mehr gewollt, was es insgesamt noch komplizierter macht. Aber sprich, diese Kontinuität und diese Trennung, dass es da dann zwischen Becker und dem Aufsichtsrat nicht mehr passte, die wird ja irgendwo deutlich. Also kommunikativ gab es dort Schwierigkeiten. Trotzdem ist es einfach überraschend, wenn wir an vor 2 Jahren denken. Damals ist Dynamo in der zweiten Liga in einem absoluten Sinkflug, ohne ein gewonnenes Spiel in der Rückrunde, Richtung Abstieg runtergerauscht. Und der ganze Aufsichtsrat hat zugeschaut. Jens Heinig war damals zum Beispiel als Aufsichtsratsvorsitzender genauso Verantwortlicher des Gremiums wie jetzt. Damals hat man nicht gehandelt, jetzt hat man gehandelt. Und das ist eigentlich dieses Mal unverständlicher, als es vor 2 Jahren gewesen wäre.
Vielleicht will man sich nicht vorwerfen lassen, dass man so zuschaut wie vor 2 Jahren, sondern dass man jetzt die Zügel in die Hand genommen hat.
Ja, das ist natürlich nur, so kann man es auch sehen. Die Frage ist, was wäre leichter gewesen? Ich glaube, damals wäre es leichter gewesen, nochmal zu handeln. In der zweiten Liga hat man einfach mehr Geld, da hat man mehr Spielraum, auch um eine Personalie mehr zu bezahlen. Und vor allem ist es eigentlich, sagt man generell, ja leichter drin zu bleiben, als aufzusteigen in jeder Liga. Und unter dem Aspekten muss man das ein bisschen verorten. Jetzt muss man sehen, wie sich das in der nächsten Zeit verhält. Also wird Markus anfangen jetzt zu reagieren? Wird er taktisch variieren? Wird er vielleicht auch einfach hergehen und personell umstellen und damit die Wende herbeiführen? Schafft er das? Dann hat es ja jetzt trotzdem erstmal den Effekt, dass man mit Markus Anfang immerhin weiterarbeiten kann. Dann bleibt so eine halbe Kontinuität quasi da. Interessant wird aber auch, was der neue Sportchef dann wiederum zu Markus Anfang später sagen wird und seinem Spielstil, weil das muss ja dann auch zusammenpassen. Oder wir erleben eben, es passt jetzt mit Markus Anfang auch nicht mehr, dann gibt es noch einen Trainerwechsel und dann stehen wir alle wieder vor einem ganz großen Neuanfang.
Die sportliche Kompetenz ist jetzt vor allem Ulf Kirsten?
Das wird auch noch spannend. Also Ulf Kirsten ist an sich ja nur sportlicher Berater. Das bedeutet, er ist jetzt nicht wie ein Christian Walder, das war Chefscout, also dementsprechend eigentlich nicht derjenige, der jetzt einfach nachrücken kann. Und das wird man jetzt sehen. Auch da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen wie Ulf Kirsten. Zum Beispiel gilt er eher als Fan von Markus Anfang. Und das ist ja jetzt im Endeffekt Ralf Becker auch schon teilweise vorgehalten worden. Also dementsprechend muss man mal schauen, wie sich das verhält. Ich sehe jetzt Ulf Kirsten nicht als den starken Mann, der in Zukunft über Dynamos Geschicke entscheidet.
Wer macht's denn jetzt?
Na, ich denke, dass von extern jemand kommen wird.
Aber aktuell? Jetzt in den nächsten 2-3 Wochen, auch wenn es dann in Sachen Trainerfrage, glaubst du, so schnell ist ein Sportchef gefunden, muss da ausgeschrieben werden, die Stelle?
Also ich glaube jetzt eines, dass man die Sportchefstelle muss natürlich ausgeschrieben werden. Man kann in der dritten Liga sicherlich 1-2 Monate auch noch ohne Sportchef arbeiten. Das ist absolut möglich. Entscheidend ist, dass spätestens Mitte April jemand da ist, der einen Kader planen kann. Den kann der Aufsichtsrat bis dorthin natürlich auch inklusive der Ausschreibung besorgen. Und man kann auch einen Trainer holen und einen Trainerwechsel zwischendurch durchführen, wenn der gerade eher als Feuermann kommt und diese Saison retten soll. Also beispielsweise ein Typ Dirk Schuster. Wichtig wird, wenn Dynamo diese Feuerwehroption dann quasi irgendwann ziehen will, dass man dem Trainer bloß nicht einen langfristigen Vertrag gibt, weil sonst werden wir ganz schnell wieder im Herbst über einen nächsten Trainerwechsel reden. Weil eben ein Trainer, der ein Feuerwehrmann ist, oft keiner ist, der auf Dauer etwas aufbaut. Und das ist ja eigentlich schade, weil Markus Anfang hat etwas aufgebaut.
Und Trainer und Sportchef sollten schon in eine Richtung fahren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die ein Ziel haben. Die müssen nicht beste Buddies sein, aber die sollten schon ein gemeinsames Ziel haben. Das sehen wir auch bei anderen Vereinen. Wenn die da unterschiedlicher Meinung sind, dann kann man sich mal streiten. Das ist vielleicht auch förderlich. Aber wenn sie nur unterschiedlicher Meinung sind, eher suboptimal.
Dann wird es schwierig. Also ich kenne es von anderen Vereinen, zum Beispiel beim Halleschen FC, da hat man durchaus Sportchef und Trainer mal zusammen eine Stunde in den Raum gesetzt und haben geschaut, ob die danach noch beide leben. Dementsprechend wäre das ganz, ganz wichtig, dass das harmoniert, dass das auch einigermaßen vom Konzept her zusammenpasst. Und was ich auch ganz, ganz schwierig noch finde, ist, Dynamo hatte nie eine einheitliche Spielphilosophie über die ganzen Jahre. Wir hatten immer einen Trainer, der entweder defensiv stark war, wie zum Beispiel Alexander Schmidt, der super Spiel gegen den Ball hatte, aber nach vorne gar keine Optionen. Zumindest keine eingespielten Spielzüge. Bei Markus Anfang haben wir jetzt eigentlich jemanden, der nach vorne einen wunderbaren, attraktiven Fußball spielen lässt, wo das Stadion dementsprechend ausverkauft ist und der eigentlich auch beim Spiel gegen den Ball gar nicht so schlecht arbeiten lässt. Und das muss man einfach nochmal festhalten. Es kann jetzt wieder genau das Gegenteil passieren. Wir kriegen einen Trainer, der komplett anders handeln würde danach. Und irgendwie kommt Dynamo dann einfach nicht weiter. Also diese Frage muss sich der Aufsichtsrat stellen. Wo will er mit Dynamo hin? Und das werden ganz, ganz spannende Wochen jetzt.
Schlussfrage von mir. Kommunikativ ist es ja nicht ganz einfach gewesen, oder? Also die Krisensitzung gab es am Montagabend. Dass du dann natürlich ein bisschen Vorlauf brauchst, um mit Becker zu reden, dem auch noch ein bisschen Zeit gibst, vielleicht sein Büro zu räumen. Aber es ist ja erst dann am Dienstag gegen 18 Uhr öffentlich kommuniziert worden. Der Kicker hatte schon zuvor darüber berichtet. Also du hast das Zepter des Handelns als Verein so ein bisschen aus der Hand gegeben.
Ja, die Abläufe bei Dynamo sind da relativ kompliziert, wie man intern diese Kommunikation weiterleitet. Also wenn ich mich treffe Montagabend als Aufsichtsrat, dann bin ich ja eigentlich von meiner Entscheidung vorher, also vorher weiß ich ja, was ich im Endeffekt entscheiden werde, grob zumindest. Ich weiß zumindest, was ist die Frage des Abends. Und wenn ich einen Sportchef entlasse, dann weiß ich eigentlich, dass ich mich an dem Abend mit der Zukunft des Sportchefs beschäftige. Also kann ich ja Dinge vorsorgen und mich vorher darum kümmern, dass das Ganze schneller abläuft. Ich finde das äußerst unglücklich, wie das gelaufen ist. Ralf Becker wurde wohl auch erst heute 15 Uhr in etwa informiert. Das ist sehr, sehr spät. Die Kickermeldung geht früher raus. Das zeugt nicht von einer professionellen Kommunikation. Und Dynamo, ja, muss dort einfach seine Abläufe definitiv nochmal in Frage stellen und natürlich auch schauen, wo man in Zukunft da Zeit gewinnen kann.
Patrick, vielen Dank. Wären spannende Tage und wird auch ein richtungsweisendes Spiel am Freitagabend gegen 1860 München, speziell für Trainer Markus Anfang.
Sehe ich absolut so. Ich bin ganz gespannt, ob er jetzt die Mannschaft in die Kurve kriegt. Das wäre sehr wichtig fürs ganze Umfeld, denn alle wollen ja Dynamo in der zweiten Liga hier bei uns sehen.
Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Danke dir.
Das war die Aktualität des gestrigen Abends, die Beurlaubung von Ralf Becker. Jetzt folgt die ausführliche Analyse zum Kick in Halle, zur Situation rund um Markus Anfang und der Ausblick zum 1860-Spiel. Und nach unserer Journalistenrunde gibt's auch noch ein ausführliches Interview zu einem neuen Buch rund um Dynamo Dresden und dem Stoff, aus dem die dynamischen Träume sind. So, und jetzt freue ich mich auf zwei Kollegen, die am Samstag in Halle mit dabei waren und Dynamo intensiv begleiten. Stammgast, darf man sagen, schreibt für Tag 24 Dresdner Morgenpost, ist uns zugeschaltet, Thomas Nahntorf. Thomas, guten Tag.
Grüße in die Runde, ich freue mich.
Das mit der Freude ist so eine Sache, aber wir schauen mal. Wir freuen uns, dass du dabei bist, aber so freudig sind die Ereignisse ja momentan nicht. Aber wir müssen drüber reden. Und wir reden auch mit Timotheus Eimert, schreibt für sächsische.de und Sächsische Zeitung. Timo, guten Tag.
Guten Tag in die Runde.
Timo, du hast im Vorgespräch angesprochen, dass bei dir heute der Installateur für die Rauchmelder kommt. Seit Ende 2023 müssen bestehende Wohnräume mit Rauchmeldern in Sachsen ausgestattet sein. Bei mir ist das übrigens schon der Fall gewesen. Ich wunderte mich, auf einmal stand ein Mann vor der Tür und sagte, er müsste jetzt hier rein. Sage ich, warum? Weil er den Brandmelder installieren müsste. Und ich habe es auch schon fertig bekommen, beim Kochen den mal in Betrieb zu setzen. Das ist ein schönes Signal. Dann gehst du mit dem Besenstiel ran und schaltest ihn einfach wieder aus. Also eigentlich relativ einfach, da wird keine Stelle oder irgendwas benachrichtigt. Es ist einfach nur so, dass es mal laut wird, wenn zu viel Rauch in der Wohnung ist. Aber ich frage mich, meine Herren, wie oft hat denn der Brandmelder bei Dynamo Dresden seit Samstag angeschlagen? Es raucht bei der Sportgemeinschaft, oder? Hashtag Krisenstimmung.
Was für eine Überleitung vom Rauchmelder-Installateur zu Dynamo.
Ja, also relativ einfach, oder?
Ist zurzeit relativ einfach, aber ich denke, dass der am Wochenende in Halle schon relativ häufig angeschlagen hat und dann auch in den Tagen danach ziemlich häufig angegangen ist.
Thomas, ist schon wirklich so, wer hätte das vor, ich sag mal, 2 Monaten gedacht, vor 1,5 Monaten, dass es jetzt so um die Sportgemeinschaft bestellt ist?
Ich habe es am Samstag in Halle zu Timo gesagt, als wir aus der Mixzone raus sind. Vor 2 Monaten waren wir im Trainingslager in Belek. Mhm. Da war nicht nur das Wetter schön, sondern alles andere auch. Und da hätte keiner damit gerechnet. Aber vielleicht war auch genau das große Problem, dass viele Dynamo schon weitergesehen haben. Und sie sich mit Sicherheit auch. Und das vom Kopf her zu einfach genommen haben.
Mhm. Vielleicht, bevor wir über Halle reden, bevor wir auch über das reden, was Stefan Kutschka angesprochen hat, bevor wir natürlich darüber sprechen, was die meisten Menschen gerade bewegt, bevor wir auf 1860 vorausschauen. Die Nummer ist natürlich so, dass, und da greife ich mir auch selbst an die Nase, dass wir zum Beispiel bei dem Talk damals im Luisenhof gedacht haben, okay, das wird schon. Du brauchst ja nicht mal die überragende Rückrunde, sondern du brauchst nur eine solide Rückrunde. Und bei all der Konkurrenz in der dritten Liga, die jetzt auch nicht super stabil erscheint, schaffst du das. Gerade mit der Mannschaft, mit der Qualität, die die Mannschaft auch in der Hinrunde gezeigt hat, hatte ich echt den Eindruck, ja, die Jungs kriegen das auf die Autobahn und zu Pfingsten wird es was zu feiern geben. Aber denkst du, und da, wie gesagt, greife ich mir auch schön an die eigene Nase, aber ich denke auch viele andere werden sich sagen, Mensch, da haben wir Dynamo schon weiter eingeschätzt. Geht's euch ähnlich? Geht's dir ähnlich, Timo? Oder warst du nie so grundpositiv gestimmt?
Na, ich habe ja im Trainingslager schon bei unserer letzten Podcast-Aufnahme, wo ich dabei war, gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass der Druck hier im Trainingslager viel, viel größer ist als im vergangenen Jahr, als man dann diese überragende Rückrunde gespielt hat. Und dieses Gefühl fühle ich mich natürlich gerade bestätigt, weil man das immer wieder gesehen hat, immer wenn es drauf ankommt, scheitert die Mannschaft an sich selbst. Ich glaube ja noch nicht mal, dass das ein Problem ist, was von außen irgendwie kommt, sondern das ist ja ein internes Problem. Wenn ich sehe, wie die Mannschaft gegen Essen gespielt hat, wo ich für mein Gefühl sage, ist eine der besten Saisonleistungen gewesen, unabhängig vom Ergebnis, aber vom Auftreten, von den Torchancen, die sie sich erarbeitet haben, vom Spielerischen her, vom Kämpferischen her. Und dann eine Woche später in Halle zeigst du eine der schlechtesten Saisonleistungen. Und das kann ja nicht sein, innerhalb einer Woche so ein Auf und Ab zu haben. Und da müssen sich intern fragen, und das hat ja Stefan Kutschka auch gesagt, da muss sich jeder intern selber mal fragen, ob er heute alles gegeben hat.
Ich gehe mit dir mit. Ich hatte auch nicht gedacht, dass er nochmal so ins Rudern kommt. Da war ich weit weg davon. Aber Timo hat schon in gewisser Weise recht. Das war ein angespanntes Dasein in Belek. Also vom Auftreten der Spieler her, das ging vom Flughafen an los, wo du auf die Spieler gewartet hast, weil wir ja Fotos machen mussten. Da hat kaum einer gegrüßt. Die sind uns regelmäßig aus dem Weg gegangen. Die waren zu diesen Medienzeiten, war jeder freundlich, jeder zuvorkommend, hat über alles gesprochen, was wir wissen wollten. Das Auftreten auf dem Trainingsplatz war absolut okay. Das meinte ich mit Friede, Freude, Eierkuchen. Aber der Druck, das hat man den Spielern angemerkt, der war schon da. Das war anders als noch ein Jahr vorher. Aber vielleicht auch, weil die Ausgangsposition was anders war. Dieses Jahr haben sie was zu verlieren. Mhm. Voriges Jahr hatten sie nach dieser Hinrunde ja gar nichts mehr zu verlieren. Da konnten sie nur noch gewinnen. Und dieses Kopfproblem, wie Timo auch sagt, das setzt sich für mich fort. Du hast dann sofort einen Dämpfer bekommen, wo du noch gesagt hast, ja, wir waren besser, aber wir haben verloren. Der zweite Dämpfer kam gegen Dortmund. Und das hat sich dann aufsummiert und man sieht das auch, gerade jetzt in Halle, diese Angst, Fehler zu machen, die lähmt ungemein. Also ich unterstelle keinen, dass er nicht will und ich sage auch bei jedem, die wollen wirklich, aber sie kriegen es zurzeit nicht auf die Platte, weil der Kopf absolut blockiert. Und zu Hause kannst du das noch ausblenden, weil du da deine 30.000 Zuschauer im Rücken hast, die dich dann nach vorne peitschen, aber auswärts ist es anders. Da kriegen sie es gar nicht mehr gebacken, weil der Gegner, auch so ein Fakt, gegen Dresden immer anders spielt. Die wollen nicht mitspielen, die wollen nur zerstören und hoffen, dass hinten Fehler passieren. Die macht Dynamo regelmäßig und sie kriegen es dann nicht mehr gedanklich geregelt, irgendwie den Schalter umzulegen. Und es findet sich auch keiner, mit Ausnahme von Stefan Kutschke, bei dem das dann allerdings auch wieder ab und an theatralisch aussieht. Keinen, der sich mal hinstellt und mal mit einer Grätsche oder mit einer Ansage sagt, so geht's nicht.
Dann lass uns über Halle reden. Du hast schon so ein paar Sachen angedeutet. Ich glaube, gerade in den Auswärtsspielen, da ist Dynamo so ein bisschen dekodiert worden. Und ich sag, Ingolstadt, Aue, Halle, es gleicht sich alles ein bisschen. Und einmal ist sicherlich erklärbar, einmal ist auch verschmerzbar. Dreimal eher nicht. Also, und ich sag dir ganz ehrlich, Thomas, die ersten 30 Minuten Kopf hin, Kopf her, die hast du ja komplett verschlafen. Wo ja. War denn da die Einstellung, hey, wir haben hier ein Ostduell, hier ist ein volles Stadion, hier sind wieder 1.300 Fans, die auf unserer Seite sind. Wir geben jetzt hier Carraro. Sie haben es doch vor dem Spiel in Halle gesagt, Aue passiert uns nicht nochmal.
Aber soll ich dir auch was sagen? Ich habe jetzt die Ergebnisse von den vorhergehenden Gegnern mal angeschaut, jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast. Mhm. Es ist ganz einfach so, das soll jetzt überhaupt keine Ausrede sein. Es ist ganz einfach so, Dynamo ist der größte Fisch in diesem Drittliga-Becken. Mhm. Und jeder will sich gegen Dynamo beweisen. Und jeder zeigt gegen Dresden 120-130%. Geht nicht, weiß ich, ist jetzt nur eine Metapher. Wenn man das Ingolstadt-Spiel anschaut, die haben sich von der ersten bis zur letzten Minute zerrissen. Mhm. Aue hat die beste Saisonleistung gegen Dresden gespielt. Und danach bei den Teams, Ingolstadt hat nicht ein Spiel mehr gewonnen. 3 verloren, 1 unentschieden. Aue 1 unentschieden, 1 verloren. Essen verloren am Wochenende. Mhm. Dynamo Dresden ist das Maß der Dinge für jeden Trainer, für jeden Spieler, für jeden Gegenspieler. Und das bekommt Dynamo gerade zu spüren. Und dann ist noch dieser Fakt, das hatte ich bei uns im Blatt auch geschrieben, Dynamo ist ausgecoacht. Die letzten 5 Trainer, wo ich auswärts dabei war, das war in Bielefeld, das war in Mannheim, in Ingolstadt, Aue habe ich am Fernsehen gesehen und jetzt, die haben ein und das Gleiche gesagt. Pavel Dotschev hat für mich den prägendsten Satz gesagt im Fernsehen. Wir müssen nur das Mittelfeld ausschalten. Und das ist es. Halle hat ihren eigenen Spielmacher Besim Halimi geopfert, der wahrscheinlich mit Niklas Hauptmann noch duschen war. Und wenn du ihn rausnimmst, funktioniert das ganze Dynamo-Spiel nicht mehr. Und jeder von den 5 Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe, hat ein und dasselbe gemacht. Die sind in den ersten 20, 25, 30 Minuten voll draufgegangen. Körperlich, physisch und damit kam Dynamo nicht klar. Und Ingolstadt und Aue haben in diesen Phasen ihre Tore geschossen. Und mit einem 0-1 Rückstand, das ist dann wieder diese Kopfsache, kommen sie nicht klar. Sie liegen wieder zurück, sie können den Schalter dann nicht mehr umlegen. Und das ist das ganz große Problem. Gehst du 1-0 in Führung, wie in Mannheim, wie in Bielefeld, wie zu Hause gegen Lübeck, dann läuft das Spiel, dann geht der Kopf hoch, dann geht die Brust raus, dann sind sie da. Aber solange es 0-0 steht oder sie 0-1 hinten liegen, kriegen sie es zurzeit nicht gebacken und das ist für mich ein ganz großes mentales Problem.
Eigentlich müssten sie auf die Couch und trotzdem, die ersten 30 Minuten ist für mich nicht nur eine Kopfsache. Das ist eigentlich für mich auch eine Einstellungssache, Timo. Da ich will an diesen ersten 30 Minuten wirklich rütteln. Klar, kriegst einen frühen Elfmeter, der ist sicherlich strittig, aber du kannst dich doch irgendwie in den ersten 30 Minuten auch mal wehren, auch mal zeigen, auch mal sagen, hey, wir haben auch eine Offensive mit am Start.
Das sehe ich ganz genauso. Was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass man, wie gesagt, in der Woche zuvor genau das gemacht hat, was du gerade gesagt hast. Und jetzt, eine Woche später, kriegst du es nicht hin, in den ersten 30 Minuten dich zu wehren. Und da geht es ja wirklich um die einfachsten Sachen. Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Zweikampfhärte. Und all das lässt eigentlich von den 11 Spielern bei Dynamo, lassen das 10 vermissen. Oder im besten Fall 9. Und das kann nicht sein. Und das ist wirklich kein Kopfproblem, sondern tatsächlich ein Einstellungsproblem. Ich will das keinem unterstellen, dass er das nicht möchte. Aber irgendwie kriegt das nicht hin, was der Thomas eben auch gesagt hat. Und ich möchte nochmal darauf zurückgreifen, was der Thomas auch gesagt hat, dass die Gegner gegen Dynamo ihre beste Saisonleistung abrufen. Ich sage ja, das weißt du doch, dass Dynamo das Masterding ist und daran musst du dich doch messen lassen. Du kannst doch nicht sagen, naja, jetzt hat der Gegner wieder die beste Saisonleistung abgerufen und da hat es bei uns wieder nicht geklappt. Das verstehe ich dann nicht, warum Dynamo sich da immer so kleinlich hat und sagt, naja, jetzt so wie so ein bockiges Kind, naja, jetzt haben die wieder die beste Saisonleistung abgerufen und wir können es irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht, weil das weißt du doch vorher. Und du weißt auch das, was Pavel Dotschev gesagt hat vorher, dass im besten Fall die Spieler alle auf Niklas Hauptmann gehen, auf den besten Spieler bei Dynamo. Und darauf musst du dich einstellen können, da musst du Lösungen haben und die hat Dynamo derzeit überhaupt nicht.
Stellst du Hauptmann schachmatt? Thomas hat schon angedeutet, ist schon mal vieles gelöst.
Sehr viel, sehr viel. Das ist einfach so. Man muss einfach sagen, Niklas Hauptmann hat eine überragende Qualität, aber wenn du ihn aus dem Spiel nimmst, geht bei Dynamo wenig. Auch deswegen hat man ja Ahmed Aslan zurückgeholt, der jetzt am Wochenende erst nur von der Ersatzbank kam, weil er ja krank war vergangene Woche, um da einfach mehr Variabilität ins Spiel zu bekommen. Und das hat man ja auch gegen Essen gesehen, dass da eben auch viele Situationen auch über ihn gingen und weniger über Hauptmann. Dadurch ein bisschen Entlastung auch für ihn war. Und das war jetzt in Halle nicht der Fall. Ich will da gar nicht sagen, dass Luca Herrmann kein guter Spieler ist, überhaupt nicht, sondern er hat auch seine Qualitäten. Aber man muss sich trotzdem andere Lösungen, auch wenn Ahmed Aslan mal ausfällt, wenn Niklas Hauptmann mal ausfällt, das war ja schon in der Vergangenheit so, in der vergangenen Saison, als Niklas Hauptmann da in den entscheidenden Spielen nicht zur Verfügung stand, hat Dynamo versagt. Und ich glaube, man muss jetzt langsam mal anfangen, eine Lösung dafür zu haben, was passiert, wenn Niklas aus dem Spiel genommen wird.
Bevor wir über Halle weiterreden, Aslan hast du jetzt gerade erwähnt. Man kann über die Laie bislang nach einem Monat sagen, so richtig gezündet hat das Ganze aber auch noch nicht. Man hat sich natürlich von ihm vor allem auch Tore versprochen. Also für die Offensive, die Tore brauchte, hat man ja gesagt, okay, wir holen den Arslan, der wird es schon irgendwie richten, der wird für seine Tore sorgen. Bislang steht, was Treffer betrifft, null bei ihm. Die Zeit ist da jetzt nicht unbedingt dein Freund, weil mit der Laie verbunden war, dass das sofort funktioniert. Du hast ja jetzt nicht noch 2 Monate Zeit, wo du sagst, ja, der kommt schon noch. Also Mitte Mai ist es dann zu spät.
Wie soll es denn auch funktionieren, wenn du ihn am Anfang der Rückrunde gar nicht spielen lässt? Also wenn du so einen Spieler holst, dann musst du ihn ja sofort spielen lassen. Jetzt gab es aber in den einzelnen Spielen immer oft Situationen, gegen Lübeck hat er ja auch nicht von Anfang an gespielt, da hat es dann auch funktioniert, da wechselst du dann eine Woche später auch nicht. Dann hat es wieder nicht funktioniert, dann bringst du ihn, dann funktioniert's. Also es ist ja immer so ein Auf und Ab mit ihm und ein Hin- und Hergewechsel bei ihm. Und wie soll er denn da auch ins Spiel kommen? Er hat ein halbes Jahr mehr oder weniger nur auf der Ersatzbank gesessen und hat nur unregelmäßig in Magdeburg gespielt. Und dann soll er jetzt hier sofort über 90 Minuten funktionieren. Die Erwartung, dass er sofort die Leistung bringt, die er vergangene Saison gebracht hat mit seinen 25 Toren, das habe ich nicht erwartet. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt hier noch der große Heilsbringer ist. Aber er kann natürlich in punktuell für Dynamo noch sehr, sehr wichtig werden.
Er muss.
Ja, für mich war das ein Fakt, den ich von Anfang an nicht begriffen habe. Es war das erste Mal, dass ich es erlebt habe von einem Trainer, der so offensiv um den Spieler geworben hat, um sein fehlendes Puzzleteil. Das ging mit dem Magdeburg-Spiel in Belek quasi los, als er ja quasi ohne unser Dazutun darüber gesprochen hat. Und wenn ich ihn dann habe, dann muss ich ihn spielen lassen. Dann kann ich nicht sagen, er ist noch nicht bei 100%, ich bringe ihn mal von der Bank. Man kann es auch genau umgedreht machen. Er spielt die ersten 45, 50, 60 Minuten, bis er ausgelaugt ist und dann geht er runter. Und da hat er für mich mehr Qualitäten. Er ist für mich nicht der geborene Einwechselspieler, der Joker, sondern derjenige, der von Anfang an auf dem Platz stehen muss, um seine Leistung zu bringen. Und dass er das noch kann, hat ja Essen gezeigt. Das ist für mich ein Aufstellungsfehler. Also wenn ich ihn hole, wenn ich so um ihn werbe, wenn ich ihn unbedingt zurückhaben will und mit Sicherheit auch Unmengen an Geld in die Hand nehme, dann muss ich ihn spielen lassen.
Weil es zum Halle-Spiel auch mit dazugehört, ist für mich jetzt nicht der Hauptgrund für die Niederlage. Ich glaube, den Hauptgrund, da solltest du als Dynamo Dresden ja die eigene Nase fassen. Aber ja, die Schiedsrichterentscheidungen gehören natürlich auch mit zum Spiel. Die will ich auch mit ansprechen. Punkt 1, Elfmeter, schwierig, weil davor natürlich auch ein Foulspiel von Baumann an Kutschke im Strafraum stattfindet.
Ja, also das Foulspiel von Baumann an Kutschke ist unstrittig. Und wenn man es aber laufen lässt, ist auch der Elfmeter unstrittig. Mhm. Weil er trifft nicht dann schon und man hat es auch gesehen, Stefan hat sich nicht so sehr beschwert. Er hat schon gemerkt, dass er den Kollegen Baumann getroffen hat, aber du musst es halt im Vorfeld abpfeifen. Und auch wenn gestern der Kollege Rafati in seiner wöchentlichen Kolumne bei der Grätsche von Niklas Kreuzer gegen Park schreibt, grenzwertig und gerade noch so gelb, das ist rot.
Und ja, vor allen Dingen die Eller, die er angelegt hat. Also er gibt ja Lämmer zweimal gelb, wo ich sage,
für boah. Nichts, für aller Welt Fouls. Mhm. Ja, und das ist rot. Das ist ein unsinniges Tackling in Höhe des Mittelkreises vor der Dresdner Punk. Ungestüm, übermotiviert. Man kann Kreuz alles vorwerfen. Aber das ist rot. Und in jedem Auswärtsspiel hat er die rote Karte auch gekriegt.
Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich denke, mit Gelb war er ganz gut bedient, weil er trifft eben auch den Ball. Das muss man eben auch noch zugute halten.
Und ja, aber er kommt mit beiden Beinen. Ne? Und wenn er den Ball nicht trifft und Park ein kleines bisschen anders steht, ist dort das Sprunggelenk durch.
Ja, aber hätte wenn. Und er steht halt nun mal nicht anders und trifft halt den Ball. Deswegen kann man die Gelb... Ich gebe Jens recht, die Linie, wenn man die Linie anlegt, die er angelegt hat, dann ist es rot. Aber die Situation einzeln betrachtet, würde ich sagen, kann man auch gelb geben in der Situation. Aber wie gesagt, die Linie ist halt schon sehr fragwürdig gewesen in ganz vielen Situationen. Also die Lämmer-gelb-rote Karte, das war für mich ein absoluter Witz, dass er für 2 Fouls 2 gelbe Karten und vor allem für aller Welts-Fouls, und wo ich da noch nicht mal sagen muss, dass das Fouls sind. Also das erste Foul, wenn sich der Lämmer da clever anspielt, kann es sogar 11 Meter für Dynamo geben, indem er sich da fallen lässt, weil der Kollege springt da in Lämmers Rücken und er versucht sich da so ein bisschen zu behaupten und bleibt dann liegen. Also das fand ich echt ein Witz, dass er da die gelbe Karte zückt und dann wenig später dann für das taktische Foul die gelbe Karte gibt. Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte ich mir da in verschiedenen Situationen gewünscht.
Ja, er hatte sich so ein bisschen, was seine Form betrifft, also die Form des Schiedsrichters, der Form von Dynamo Dresden angeglichen. Also in ein paar Situationen fand ich, war er dem Spiel so richtig nicht gewachsen. Kammerknecht-Tor, ja, Kammerknecht schubst halt und weil er das Tor macht, wird es dann abgepfiffen. Ich glaube, das hätte auch der Videoschiedsrichter sicherlich abgepfiffen, das Tor.
Das mit Sicherheit, aber wie Paul Will hat geschimpft in der Mixzone und dann haben wir ihn erklärt, warum das nicht gezählt hat. Und dann hat er gesagt, schön, dass ihr uns das sagt. Hm. Auf dem Platz war Stille. Und das ist dann halt auch die fehlende Kommunikation. Und was mich aber verwundert hat bei der Schiedsrichteransetzung, also ist wirklich nur eine Verwunderung, ich lasse doch in so einem Spiel niemanden aus Münster pfeifen.
Das habe ich mir auch gedacht. Also wo Münster jetzt wirklich zu einem Konkurrenten da wird, lässt du den Sportskameraden, man will niemandem was unterstellen, nee, Gottes Willen. Eben.
Das ist aber schon wieder Verschwörungstheorien.
Aber es hat so ein bisschen ein Geschmäckle.
Ja, das ist richtig.
Wahnsinn.
Es gibt sehr, sehr merkwürdig. Schiedsrichter in der dritten Liga, da muss man das, wenn man das dann sieht, bei der Ansetzung, oh, jetzt ist Münster aufgekommen, ich drehe das mal lieber hier. Nicht, dass es wieder für Tumulte gibt. Und wir haben es ja gar nicht thematisiert, weil das dann wieder nach Ausrede klingt, aber kurios ist es schon.
Also wie gesagt, der Schiedsrichter hat seiniges dazu getan, aber an dem lag es jetzt nicht allein oder überhaupt nicht. Wir sollten da schon über Dynamo Dresden sprechen und da hatte ich wirklich bei einigen Spielern am Samstag den Eindruck, die bevorzugen eher eine andere Sportart. Also offensiv war es echt schwierig. Wirklich, Halle ist die Mannschaft, die bislang die meisten Gegentore kassiert hat. Die hatten die Woche zuvor das erste Mal in dieser Saison hinten zu null gespielt. Also es ist denen erst einmal zuvor gelungen. Und dann schaffen sie es gegen Dynamo auch, weil es Dynamo kaum gelingt, irgendwie Chancen zu produzieren, weil es kaum gelingt, mal gefährlich vor das Tor zu kommen. Also die Offensive hat ja fast gar nicht stattgefunden.
Kaum ist gut. Ich habe mir eigentlich nur das Tor, das nicht gegebene Tor von Kammerknecht als Chance notiert und ansonsten waren der Chancenzettel leer.
Dieses Schüsschen von Kammerknecht mit dem Halbzeitpfiff hatte ich mir noch aufgeschrieben. Aber das ist mit viel Wohlwollen.
Ja, und das mehr war es nicht. Und das ist dann auch erschreckend, wenn du gegen die schlechteste Defensive der Liga keine Torchancen erarbeiten kannst.
Ne, ich hatte es im Spielbericht geschrieben, nach 9 Sekunden nach dem Anpfiff musste der Philipp Schulte zupacken nach dem Steilpass auf Kutschke, wo ein Schritt eher draußen war als Kutsche. Und das war's dann. Nach 9 Sekunden hast du dein Pulver verschossen.
Wahnsinn.
Und nicht durchgekommen. Es war ja keine überharte Gangart, aber mit dieser männlichen Gegenwehr kam kein Dresdner klar. Du kommst ganz einfach nicht durch. Zimmerschied ist immer wieder hängen geblieben bei seinen Dribblings. Bei ihm sag ich mal, er war vielleicht in Halle noch einen Tick übermotiviert, wollte es besonders zeigen, dass er's kann. Dennis Burkowski hat alles vermissen lassen. Da hat Timo hat schon nach 20 Minuten, haben wir uns schon gesagt, also da steht rum, als würde er irgendwas anders machen. Aber er war ja überhaupt nicht im Spiel. Und er hat auch nicht diese Körperspannung gezeigt.
Musst du dann nicht vielleicht auch reagieren und sagen, komm Dennis, ich erlöse dich. Ist heute nicht dein Tag, geht halt nicht. Klar, sieht doof aus, aber dann geht's halt nicht. Weil es steht so viel auf dem Spiel.
Ja. Und das ist das von draußen nicht reagiert wird, das ist dann halt auch so ein Fakt. Zu spät oder gar nicht?
Ich glaube, genau das ist das Schwierige in der Situation derzeit. Dennis Burkowski macht letzte Woche eins seiner besten Saisonspiele, wo er dadurch die Essener Hintermannschaft geht und dann nach 20 Minuten kriegt er das überhaupt nicht hin und Markus Anfang hat wahrscheinlich so viel Vertrauen in den Spieler selbst, er sagt, wenn der jetzt eine gute Aktion hat, dann kann der vielleicht doch noch zünden, dann ist das vielleicht doch noch sein Tag. Und ich glaube nicht, dass du als Trainer dann immer so reagierst, den nehme ich jetzt nach 20 Minuten, hat keine Leistung gezeigt, jetzt nehme ich den sofort runter, weil du dann natürlich dann auch deine Wechsel verspielst, du weißt ja nicht, was im Spiel noch kommt. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Ich bin da völlig bei Thomas und bei dir, Jens, dass ich sage, Dennis Burkowski hat am Wochenende, weiß nicht, was der da gespielt hat. Vielleicht hat er auch einfach wirklich einen schlechten Tag gehabt. Man weiß halt auch nicht, was da privat bei ihm los ist, ob das irgendwie, das weiß man nicht. Man kann ja nicht in die Spieler hineingucken, aber das, was er auf jeden Fall auf den Platz gebracht hat. Ich finde auch, er beschäftigt sich dann auf dem Platz immer mit seinem Gegenspieler und irgendwie ist er gar nicht so richtig bei der Sache und er hält sich dann in kleinen nicklichen Fouls auf, kommt zu spät in den Zweikampf und regt sich dann auch auf und das fehlen mir dann manchmal so die Grundtugenden. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf mich und auf mein Spiel und versuche erstmal das irgendwie auf die die Platte zu bringen. Und das fehlt dann immer so ein bisschen. Und das ist nicht nur bei ihm so, sondern auch bei anderen.
Viele fordern ja Cueto, mehr Spielzeit für Cueto. Aber du konntest ja Cueto am Samstag schwer reinbringen, nachdem Zimmerschied in der Woche zuvor 2 Tore erzielt hat und wirklich auch gegen Essen ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, aber ich sag mal, du musst ihn ja nicht mit Zimmerschied tauschen. Du kannst ihn ja auch woanders hinstellen. Ich meine, der Junge ist flexibel. Es ist ja nicht so, dass er zum Trainer geht und sagt, ey, ich kann nur links außen spielen. Entweder
willst du auch mehr Cueto?
Ja. Das ist für mich genau dasselbe Thema wie mit Arslan. Das sind Unterschiedsspieler. Und die musst du ganz einfach, du alle auf dem Rasen bringen. Ja, Burkowski hat gut gespielt gegen Essen. Ne, aber
Tor hat er auch nicht gemacht
und du weißt doch, wie deine letzten Auswärtsspiele ausgegangen sind und du weißt doch, wie die Trainer mittlerweile auf dich reagieren, auf deine Taktik. Mit ganz einfachen Schachzügen setzen sie dich schachmatt und dann musst du doch Spieler bringen, die mal ins Dribbling gehen können, die an ihrem Gegenspieler vorbeikommen, die mal Sachen machen, die unvorhersehbar sind, so wie der Chip von Amo auf Lemmer beim 7-2 gegen Lübeck. Du überraschst die Gegner nicht, weder mit der Aufstellung noch mit der Taktik. Als wir am Samstag unten in der Mixzone standen und mit Stefan Kutschke fertig waren, stand der Sredo Ristić noch relativ in unserer Nähe. Und da kam jemand und sagt, Mensch, Sredo, alles gut gemacht. Und er grinst den Menschen an und sagt, ich wusste doch, wie sie spielen. Und das ist das ganz große Problem. Es sind keine Überraschungen dabei, weder in der Aufstellung noch in der Taktik.
Da muss ich ein kleines bisschen widersprechen.
Dafür sind wir da.
Du widersprichst mir zu viel heute.
Cueto und Aslan wurden ja häufig auch in dieser Saison auch schon gefordert nach schlechten Leistungen. Ich denke, da ins Ingolstadt spielt, haben alle gegen Lübeck gefordert. Jetzt müssen die in der Startaufstellung stehen. Markus Anfang hat exakt die gleiche Elf gegen Lübeck gebracht und Dynamo hat 7-2 gewonnen. So, dann wechselst du nicht eine Woche später gegen Aue deine Mannschaft durch, wenn deine Mannschaft gerade 7-2 gewonnen hat, dann haben sie wieder eine schlechte Leistung gebracht. August Anfang hat dann gegen Essen reagiert. Nach dem zweiten schlechten Spiel in Folge hat Aslan von Anfang an gebracht gegen Essen. Dynamo bringt wieder eine gute Leistung, unabhängig jetzt vom Ergebnis von dem 2-2. Und dann wechselst du gegen Halle nicht wieder deine komplette Mannschaft. Jetzt hast du da Wechsel gehabt, weil halt Aslan krank war und auch Jakob Lewald gesperrt war. Aber vorne hast du dann halt eben den Spielern, die in der Vorwoche Leistung gebracht haben, eben das Vertrauen geschenkt. Bedeutet für mich jetzt natürlich jetzt, dass du gegen München wieder ein Stück weit Spieler wechseln musst. Aber ich gebe Thomas diesmal recht, dass ich sage, das sind Unterschiedsspieler und da musst du manchmal auch über deinen Schatten springen und sagen, ja, ihr habt eine gute Leistung gebracht, aber wir brauchen jetzt für das Spiel brauchen wir den und den Spieler. Und nicht müssen nicht dieses Festhalten an dem System und sagen, du hast jetzt eine gute Leistung gebracht, sondern sagen, für den Gegner brauchen wir das und das Mittel. Und da ist eben Ahmed Aslan und Lukas Cueto sind da zwei, die da auch helfen könnten. Auch jetzt am Freitag gegen München.
Ich konkretisiere das mal. Ich meine jetzt speziell diese Auswärtsspiele. Zu Hause mit der Wucht vom Stadion und dann doch mit dem Selbstbewusstsein, du bist zu Hause, hier kannst du wirklich gegen alle gewinnen. Das ist für mich was anderes. Aber auswärts, wo du seit Wochen siehst, du kriegst nichts mehr gebacken, dann musst du halt die Spieler bringen, wo du sagst, die können auch mal mit einer überraschenden Aktion irgendwas entscheiden.
Vielleicht musst du auch auswärts anders spielen als zu Hause.
Ja, möglicherweise. Du brauchst einen Plan B. Du brauchst ganz klar einen Plan B. Und den muss man irgendwann jetzt mal aus der Schublade packen. Das ist augenscheinlich. Und eins ist auch augenscheinlich. Von den Neuzugängen, die wirklich eine Torgefahr ja mitgebracht haben, die ist irgendwie verpufft. Also die Tore, die sie bei ihrem Vorgängerverein geschossen haben, die kriegen sie halt bei Dynamo nicht auf die Platte. Kannst du nehmen, wen du willst. Das ist einfach so. Und auf die Tore hat man natürlich gesetzt. Dann hat man noch Aslan dazu geholt und dann hat man sich gefragt, na okay, was soll denn jetzt noch schief gehen? Aber es klappt halt nicht. Das muss man einfach mal so sagen. Die Offensive ist stumpf und dann kriegst du halt in der Schlussphase so einen Treffer, eine Ex-Dresdner Co-Produktion. Kreuzer mit dem Freistoß, Baumann trifft und im Parallelspiel trifft auch noch ein Ex-Dresdner mit Röser. Also da kam dann sozusagen alles zusammen an diesem Samstagnachmittag.
Ja, aber auch selbstverschuldet. Auch wenn Dominik Baumann nicht wieder geborener Nationalspieler aussieht. Er hat seine Qualität, er hat vorher 13 Tore geschossen, er hat sich in diesem Spiel mehrfach in Kopfballduellen gegen Größere durchgesetzt. Ich kann doch den Mann nicht völlig blank an der 5-Meter-Linie stehen lassen. Völlig blank. Da musste ja nicht mal gigantisch hochspringen. Nee. Und das darf nicht passieren. Wenn du weißt, du hast du hast Scheiße am Fuß, es klappt nichts Richtiges, dann musst du doch zumindest zu Null spielen und nicht durch ein Standardtor. Was, die passieren immer und die passieren auch Großen. Aber der ist 1,78 Meter groß und kommt dort völlig frei zum Kopfball. Das darf bei aller Liebe überhaupt nicht passieren. Da hat die Zuteilung überhaupt nicht gepasst.
Das sind ja aber genau auch die Grundtugenden, die Stefan Kutschke nach dem Spiel angesprochen hat. Da muss ich an meinem Mann bleiben, da muss ich da sein. Und wenn ich das nicht bin, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Und Markus Anfang hat ja auch nach dem Spiel gesagt, wenn die Zuteilung so aussieht, wie sie beim 1:0 ausgesehen hat, dann kann die Zuteilung nicht gestimmt haben. Da muss sich dann jeder Spieler auch irgendwo selbst nachfragen, war das jetzt mein Mann? War Dominik Baumann? Musste ich da ran? Ist das mein Fehler? Und das muss ich mich aber schon im Spiel fragen. Wo ist eigentlich, wen muss ich decken? Oder wenn sich Raum verteile, welchen Raum muss ich verteidigen? Weil dort darf der Ball dann auch nie hingehen. Und wenn ich Raumverteidigung spiele, muss ich dann auch in der entscheidenden Situation zum Ball hingehen und nicht einfach nur hochspringen. Dann muss ich hingehen, da geht der Ball hin, da muss ich jetzt hinlaufen und den Ball verteidigen. Und das ist ja wirklich amateurhaft gewesen, was da am Samstag in der 83. Minute war es, glaube ich, zu sehen war.
Und da muss man sagen, wenn du dann hinten raus durch einen Standard das Spiel verlierst, dann bist du auch ein Stück selber schuld. Gab so die eine oder andere Situation, wo ich mit den Jungs nochmal drüber reden möchte, weil das geht so nicht. Das können wir wesentlich besser. Aber da müssen wir erstmal mit den Jungs drüber reden. Ich glaube, insgesamt einfach ein Spiel, was jetzt nicht wirklich ein tolles Fußballspiel war, außer ein Kampfspiel war.
Das große Aufbäumen hat dann in der Schlussphase auch nicht mehr stattgefunden. Aber du hast Stefan Kutschke jetzt schon erwähnt. Da wollen wir mal reinhören, was er gesagt hat. Boah, das war schon ziemlich emotional, schon eine gewisse Brandrede, die da der Kapitän von Dynamo Dresden gehalten hat.
Wir nehmen uns so viel vor für ein Spiel und unter der Woche Training, ja, ist alles gut und schön. Geht das Spiel los, in die ersten 15 Minuten brennt es lichterloh. Also gehen wir in ein Spiel rein, so. Ich habe dafür keine Erklärung mehr und Fakt ist für mich eins, vielleicht waren wir alle schon im Winter zu gut, vielleicht haben wir selber uns zu gut gesehen, vielleicht hat man uns zu gut gemacht, das sind wir dann anscheinend doch nicht und da muss man sich mal die Frage stellen, wir haben gesagt nach Aue, das wird uns nicht mehr passieren. Das waren schon vielleicht so ein bisschen Erinnerungen an Aue wieder, an den Auftritt. Und das dann mal in einem Heimspiel, ja, okay, dann reiße ich mich mal wieder am Riemen und dann bin ich mal wieder am Zweikampf. Warum geht das Woche für Woche nicht mehr, ist die Frage. Die kann ich auch jeder nur selber beantworten. Hat er alles dafür gegeben und das habe ich schon mal Anfang an gesagt. Wenn man zu Dynamo Dresden kommt, muss man damit klarkommen, auch was, dass der Ton jetzt rauer wird und dass der Umgang jetzt rauer wird. Und wir können immer von Zusammenhalt reden, Zusammenhalt sprechen. Ich glaube, die haben genug für uns gemacht. Die letzten anderthalb Jahre, gerade nach dem Abstieg, das wisst ihr auch. Dann stehst du irgendwann mal in der Pflicht und immer sich nur darauf auszuruhen. Ja, haben wir schon gut gemacht, Hinrunde war gut, war gut, war gut. Du Scheißdreck, du kriegst es einfach nicht mehr hin. Und das meine ich, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Hat das jeder Einzelne für sich getan? Ist da jeder klar? Ja? Und geht jeder nach Hause und sagt, ich habe heute alles dafür getan, dass ich mich im Zweikampf durchsetze? Und das Gefühl habe ich nicht. Als Leistungssportler muss ich mir doch, damit muss ich mich doch auseinandersetzen. Ich muss doch mit Zweikämpfen mein Geld verdienen. Ja? Ich muss doch besser sein als mein Gegenspieler. Damit werde ich Geld verdienen. Mit so einem Auftritt. Also, da können wir uns dieses Ganze, was wir mal erzählt haben, das kannst du jetzt alles irgendwo ad acta legen und vielleicht irgendwo mal wieder beim Ohrschleim anfangen, was uns stark gemacht hat.
Bevor wir auf die Worte von Kutschke eingehen, was war denn eigentlich in der Mixzone dann noch los nach dem Spiel?
Es durften ja nur die Spieler aus dem Mannschaftsrat reden und dann auch nur zwei. Und da haben wir uns Kutschke und Paul Will rausgesucht. Und Paul hat das erklärt. Er war relativ sauer, ärgerlich, aber relativ gefasst. Und in dem Moment hatten die Hallenser ihre Musik in der Kabine laut aufgedreht. Mhm. Und da drehte sich Paul einfach nur, der war einfach nur genervt. Er hat gesagt, ihn kotzt das an, dass ständig die anderen jubeln nach dem Spiel oder laute Musik hören können. Und dann hat irgendein Dresden hat gebeten, leise zu machen. Ja, es war nicht mal ein Spieler, es war irgendjemand aus dem Staff. Und dann ging es ab. Dann haben natürlich die Hallenser schön gepöbelt und haben hämisch geklatscht. Und dann ging es natürlich hin und her, vor allem zwischen den Freunden Zimmerschied und Kreuzer. Und da sind schon einige Worte gefallen, die nicht druckreif waren. Und man hört es dann auch zum Schluss auf der Aufnahme von Stefan Kutschke, dass Kreuzer zu Anfang geht und sagt, kriegt man deinen Kinderleuten in den Griff.
Echt?
Ja, also ja. Und da, also das war schon, da hast du aber auch gesehen, dass die Nerven blank liegen. Also ich gehe mal davon aus, wenn Scholle nicht dazwischen gegangen wäre, hätten wir noch einen Ringrichter hinstellen müssen.
Papa Scholz.
Aber auch das, was der Thomas gerade sagt, das finde ich auch irgendwo wichtig. auch das zeigt ja, wie groß der Druck irgendwie ist, dass du so genervt bist von solchen Kleinigkeiten, weil solche Pöbeleien und sowas, das ist jetzt zwar nicht schön, aber es gehört irgendwo auch mit dazu nach dem Spiel, dass du da deine Musik aufdrehst und das musst du dann einfach über dich ergehen lassen als Verlierer, gerade wenn du so eine Leistung gezeigt hast, da gehst du in deine Kabine, bist stumm und machst deine Kabinentür zu, aber dass du dann auch so wie so reagierst und dich so ansticheln lässt von den Hallensern, das ist dann halt auch wieder, was mir halt zeigt, wie groß der Druck bei Dynamo ist.
Timo, du bist vielleicht, was die Emotionalität betrifft, kannst du dich dann zügeln? Red mal mit emotionalen Menschen und da packe ich mir an die eigene Nase. Ich glaube, ich würde auch schnell mal durchdrehen und sagen, mach die verdammte Scheißmusik jetzt leiser. Aber wir wollen über Stefan Kutschke reden.
Aber es war deine Musikrichtung. Das war deine Musikrichtung.
Da hätte ich bei einem 6-0-Sieg gesagt, ey, mach die Gülle weg.
Ja, Stefan Kutschke hat vieles angesprochen. Hat sich die Mannschaft zu gut gesehen, wurde sie zu gut gemacht und hat sie sich dann in einer gewissen Selbstsicherheit gewogen?
Ja, und das sieht man jetzt. Man kann von Kutsche halten, was man will. Er reißt nach vorne keine Bäume aus. Aber er ist einer der wenigen, der sich wehrt. Das sieht bei ihm immer, wie gesagt, theatralisch aus. Siehe rote Karte gegen Lübeck, die er dort rausgeholt hat. Aber er war bei jedem Kopfballduell oder bei jedem Angriff im Strafraum zu finden. Er hat vieles geklärt. Er reibt sich auf im Sinne der Mannschaft, aber bringt nach vorne nichts mehr, weil ihm dann ganz einfach die Kraft fehlt, vorne noch irgendwas zu bewegen, wenn du als Stürmer permanent im Rückzug gebunden bist. Das nur mal dazu. Und ja, sie haben sich zu sicher gefühlt und sie wurden auch zu sicher gemacht.
Wenn du es von jedem gesagt bekommst, Thomas, wenn du von jedem gesagt bekommst, ihr seid gut, ihr werdet zu Pfingsten feiern, ihr werdet aufsteigen. Jeder andere Trainer, jeder Trainer des Gegners sagt ja immer, Dynamo Dresden ist für mich das beste Team. Das kannst du rausnehmen, kannst du aus jeder Pressekonferenz vor einem Dynamo-Spiel gibt es diesen Satz unisono. Jeder Trainer sagt das. Und irgendwann setzt sich das bei dir doch im Unterbewusstsein fest. Wir sind gut. Wir sind einfach gut.
Ein Kollege der Mitteldeutschen Zeitung hat am Samstag nach dem Spiel zur Pressekonferenz Sredo Ristić gefragt, wie er es geschafft hat, sein Team gegen die beste Mannschaft der Liga einzustellen. Das heißt, Markus Anfang dort hat gelacht und hat sich die Hände vors Gesicht. Also da, mit Sicherheit kann er diesen Satz nicht mehr hören. Hm. Ja, aber ich gehe mal wieder zurück ins Trainingslager und bleib mal bei dem Magdeburg-Spiel bei den 90 Minuten, weil die diese 2-0 gewonnen haben und dann das 3-0 gegen Kaiserslautern. Du hast zwei im unteren Bereich der zweiten Liga stehenden Teams derart deutlich beherrscht und bestimmt, dass dir das mit Sicherheit ein kleines bisschen zu Kopf gestiegen ist im Unterbewusstsein. Mhm. Natürlich hat jeder gewusst, wir haben noch 19 Spiele. Ne? Aber vielleicht haben einige gedacht, es geht mit linkes Bein hochgebunden, rechtes Auge zu und 40 Grad Fieber. Mhm. Und das geht's eben in der dritten Liga nicht. Nicht für Dynamo Dresden. Es ist so. Jeder will gegen Dynamo gewinnen und dann ist gut für diese Saison. So hat man oft den Eindruck. Und wie gesagt, dann kamen die ersten beiden Dämpfer und dann kriegst du den Schalter nicht mehr umgelegt. Und die Dämpfer waren ja in der Tat unglücklich. Es waren ja herausragende Spiele. Du hast halt deine Tore nicht gemacht. Sandhausen, wie hat der Trainer gesagt, wenn es zur Pause 6-0 steht, dürfen wir uns nicht beschweren. Am Ende stand es 1-0 für Sandhausen. Dortmund genau dasselbe. Und dann fängst du nämlich an nachzudenken. Und wärst du vielleicht nicht mit 10 Punkten vorneweg gewesen, hättest vielleicht gegen Bielefeld das letzte Spiel verloren, dann wären die Sinne ganz anders geschärft gewesen und du wärst anders in diese Saison reingegangen, trotz dieser makellosen Vorbereitung ohne in jeweils 90 Minuten ohne Gegentor in den 3 Spielen. Und das ist für mich eine Parallele auf einer anderen Ebene von vor 2 Jahren. Wenn er zurückdenkt, in der zweiten Liga, die Hinrunde war bis auf diesen Oktober, wo du nichts gewonnen hast, und Anfang November relativ gut. Dann gewinnst du deine 2 Spiele und du gewinnst das Derby im Schacht. Mhm. Und an dem Tag hast du gedacht, das läuft.
Es gab ja noch einen Empfang hier in Dresden.
Ja, in Aue gewonnen, sich hochleben lassen, da Empfang in Dresden mit dem Pyrofeuerwerk. Dann fährst du nach Ingolstadt, kriegst dort mörderisch einen vor den Latz mit 0-3 und denkst aber trotzdem, boah, wir haben 20 oder 21 Punkte, was wir hatten. Und das ist genau in einer anderen Situation, also in einer anderen Liga, mit anderen Voraussetzungen, aber die gleiche Situation. Du hast dich zu sicher gefühlt, spielst dann in Hannover 0-0 durch ein überragendes Spiel von Kevin Broll und sagst, hey, wir haben Hannover gepunktet. Und dann, Stück für Stück, kommst du aus dem Schlamassel nicht mehr raus. Ist für mich absolut vergleichbar auf der mentalen Ebene. Du kriegst den Schalter nicht mehr umgelegt.
Der Thomas beschreit hier gerade die Relegation.
Gegen Kaiserslautern.
Bitte. Bitte. Aber aktuell stehen wir auf dem Relegationsplatz. Also aktuell sollte man sich mal orientieren, wer auf Platz 16 in der zweiten Liga steht. Aktuell ist es, glaube ich, Braunschweig. Aber ich bin bei Thomas. Es fing für mich auch schon mit den Spielen gegen Sandhausen und Dortmund 2 an, die du gut bestritten hast. Aber am Ende bleibt es dabei. Im Fußball gibt's keine B-Note. Und ja, wenn ein Essen schön angerichtet ist, heißt es lange noch nicht, dass es schmeckt. Und für einen Sieg gibt's keinen Ersatz beim Fußball. Und das trifft auch auf diese beiden Spiele zu. Und das hat sich doch dann irgendwann in der Birne festgesetzt. Mensch, wir haben gut gespielt gegen Sandhausen und gegen Dortmund 2. Das haben sie auch immer wieder gesagt. Das haben sie sich auch immer wieder selbst aufs Brot geschmiert. Aber am Ende stehen aus diesen beiden Heimspielen 0 Punkte und dann hast du dieses Grottenspiel in Ingolstadt gezeigt und damit fing es für mich an, Timo.
Ich würde sogar noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich denke, schon die erste Phase, wo sie immer gesagt haben, da haben sie sich rausgekämpft im Dezember, im November, wo sie in Saarbrücken verloren haben, das Wiederholungsspiel dann zu Hause mit einer sehr, 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 sehr guten Leistung gegen Jan Regensburg sehr, sehr unglücklich in der letzten Minute verloren haben. Aber dann hast du wieder das Auswärtsspiel in Verl, das war auch wieder eine sehr, sehr schlechte Leistung. Und dann hast du zwar drei gute Spiele gemacht und damit hast du dich, was der Thomas eben gerade gesagt hat, schon wieder fast zu sicher gefühlt. Und dann kommt dieses gute Trainingslager mit den zwei Testspielen und plus dann das Testspiel gegen die Tschechen, wo du quasi kein Gegentor nach 90 Minuten kriegst. Und ich glaube, das schleicht sich dann noch so ein Schlendrian im täglichen Umgang oder in der täglichen Arbeit ein, dass du sagst, naja, wir gewinnen ja sowieso jedes Spiel. Und theoretisch hättest du dann nach dem Sandhausen-Spiel gewarnt sein müssen, dass das eben nicht geht. Dass du jeden Tag alles dafür geben musst, dass du deine beste Leistung abrufst. Und ich glaube, das hat die Mannschaft irgendwie ein Stück weit vergessen irgendwie verloren jetzt im Januar, Februar in den Spielen. Das war am Anfang der Saison irgendwie noch anders. Da hast du gesagt, okay, selbst wenn du mal kein gutes Spiel gemacht hast, ich erinnere mich da an das Lübeck-Spiel, wo sie hätten theoretisch verlieren müssen, aber Triacha da überragend gehalten hat und eigentlich die Null da mehr oder weniger den Sieg festgehalten hat. Da waren die Sinne danach sofort geschärft und gesagt, jetzt haben wir Glück gehabt, jetzt haben wir die drei Punkte mitgenommen, aber wir müssen uns wieder mehr straffen. Und ich glaube, das Gefühl habe ich derzeit nicht, dass man das zwar sagt, aber dass man das in der täglichen Arbeit auf dem Trainingsplatz eben nicht immer zeigt.
Timo wird sich vielleicht erinnern, wir standen nach dem letzten Testspiel in Belle gegen Kaiserslautern auf dem Rasen und haben noch in Kämpferzit mit Markus Anfang gezogen. Und er hat in einem Nebensatz, ob bewusst oder unbewusst, kann ich nicht sagen, gesagt, ihm haben die Reibereien gefehlt. Er wünscht sich mehr Reibereien. Also er hat schon ein kleines bisschen gewarnt, ne, im Wissen, das ist ganz so einfach, wie wir viele denken, wird es wohl nicht werden. Aber die Schlüsse daraus haben sie nicht gezogen.
Ich glaube, und das ist ja augenscheinlich bei Mannschaften, die so eine Serie haben, wo es gut läuft, dann kommt vieles zusammen. Paul Will hat es ja am Samstag auch gesagt. Und momentan ist man halt in dem Negativstrudel und da scheint es dann immer so, als hätte sich alles gegen dich verschworen. Was in der Hinrunde noch geklappt hat, wo auch Spiele gewonnen wurden, die du vielleicht nicht gewonnen hättest, siehe Lübeck, das geht in der Rückrunde alles komplett schief. Aber es ist auch augenscheinlich, dass es die Mannschaft nicht mal Woche für Woche auf den grünen Rasen bekommt und dass es einen absoluten Kontrast gibt in den letzten Spielen zwischen Heim- und Auswärtsspielen.
Das ist richtig und deshalb können sie froh sein, dass sie jetzt zwei Heimspiele haben, wo sie vieles, vieles, vieles wieder gerade biegen können.
Gerade biegen müssen.
Gerade biegen müssen. Und das ist ja dann auch wieder das Phänomen Dynamo Dresden. Du spielst eine grottenschlechte Rückrunde bis jetzt. Und das Stadion am Freitag ist ausverkauft.
Schon lange, Tage vorher zeigt sich mir wieder mal der Volkmar-Köster-Spruch, Dresden ist anders, verrückt, oder?
Ja, ja, und das müssen sie jetzt zurückgeben. Und zwar die Ärmel am besten abschneiden. Und den Löwen zeigen, es geht nicht weiter. Es geht bis zur Mittellinie und dort ist für euch Schluss. Und dann Gift und Galle spucken und die überrennen und wie gesagt, nicht mal Ärmel hochkrempeln, abschneiden, zeigen, hier gibt's für euch heute nichts zu holen. Und eine Woche später gegen Ulm genau dasselbe. Und dann bist du wieder Zweiter.
Zusammenhalt ist viel beschworen worden, immer wieder in dieser Saison. Wir sind eine gute Truppe, wir halten zusammen, wir sind eine Gemeinschaft. Und jetzt, finde ich, in der Phase kommt's ganz speziell auf den Zusammenhalt, auf den viel beschworenen Zusammenhalt an.
Absolut. 11 Freunde müsste sein, ist immer so ein Stichwort. Und das zeigt sich jetzt, ob sie das sind oder ob sie 22 Freunde sind oder 25, wie viele Spieler eben im Kader stehen. Mhm. Ich sage ja auch, nicht nur die 11 Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern auch der 5. Auswechsler muss da voll und ganz mitgehen und sagen, ich gebe alles auch dafür, dass meine Leute, die es geschafft haben, in die erste 11 zu kommen, dass ich die unterstütze. Und ich will das gar nicht unterstellen, dass das gegen Halle nicht der Fall war. Aber es hat sich halt eben nicht so gezeigt.
Also müssen ja nicht mit allen Spielern, muss nicht jeder der beste Freund sein. Das ist auch nichts mehr so in der Fußballmannschaft. Aber die müssen sich auf dem Platz so verstehen, in der Kabine so verstehen, dass du merkst, okay, die kämpfen wirklich für das große Ziel.
Ja, und Zusammenhalt in guten Serien ist immer einfach.
Na klar.
Ne? Und jetzt zeigt sich, ob sie wirklich zusammenhalten, ob die Streitereien nach dem Spiel zwischen Kutschke und Kollegen Scheffler nur in heftig ausgetragener Meinungsaustausch war oder ob da doch mehr dahinter steckt. Und jetzt müssen sie es zeigen, dass sie es wollen, dass sie zusammenstehen, dass sie das eine Ziel haben.
Hat es wirklich jeder Einzelne jetzt tatsächlich begriffen, was die Stunde geschlagen hat, dass es 5:12 ist?
Na, wenn nicht, dann gehört er nicht in die Truppe. Ja, dann kann er zu Herrn Anfang gehen und sagen, hier, lass mich mal raus.
Manche sagen natürlich auch, dem Team geht's richtig gut. Also seit einem Jahr geht's denen, was die sportlichen Ergebnisse, auch was die Unterstützung der Stadt, der Fans betrifft, richtig gut. Thomas hat's gerade gesagt, Stadion am Freitag wieder ausverkauft. Dann haben sie natürlich mit dem Trainingsgelände einen goldenen Palast. Also die haben ja nichts auszustehen momentan.
Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen ans vergangene Jahr, als nach dieser katastrophalen Hinrunde so die Privilegien gestrichen worden sind im Trainingszentrum. Man eben nicht mehr in die Sauna gehen durfte oder in die sanitären Bereiche und da die Tasche wieder selber zusammenpacken musste. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Problem ist. Ich glaube einfach, dass es Tatsache irgendwo, was wir am Anfang schon hatten, ein Kopfproblem ist. Und man muss sich einfach mal wieder auf die Grundtugenden besinnen. Und das hat ja Stefan Kutschke auch gesagt in seiner Brandwutrede, in seiner Klartextrede, dass man jetzt wieder beim Ohrschleim anfangen muss. Und das ist halt irgendwo, das sind ja alles Profis. Und irgendwo, wenn ich auf meine Arbeit gehe, muss ich eben auch meine Tasche packen, mein Laptop eingepackt haben, möglichst noch einen Ersatzakku mit dabei haben. Und ich glaube, dass bei Dynamo ist es halt eben auch irgendwie so, dass ich dann eben alles dafür tun muss, dass ich am Wochenende meine Leistung bringen kann.
Trotzdem, Timo, kannst du am Gegner scheitern, wie am Sonnabend in Halle, als das WLAN nicht funktionierte. Kannst gut vorbereitet sein.
Aber auch da kannst du gut vorbereitet sein und einen Plan B haben und einen Hotspot dabei haben.
Ich hatte meinen Hotspot dabei, aber der war genauso wenig funktioniert. Ich saß die letzten 10 Minuten, also nach dem 0:1, bin ich in den Presseraum gegangen, weil das der einzige Raum war, wo ein WLAN funktionierte.
Ich kann dir sagen, das ist beim 0:1 geblieben und viele Chancen von Dynamo Dresden hast du nicht verpasst.
Timo kam dann rein und hat gesagt, Lemmer hat noch gelb-rot gekriegt. Ja. Ich habe es gerade auf dem Agenda gesehen. Also außerhalb ging gar nichts. Die Fotografen haben geschimpft, die sind zur Pause rein und haben ihre Bilder geschickt und nach dem Spiel auch. Also das war, hatte ich so auch noch nicht, dass in einem Drittligastadion, in einem modernen Drittligastadion nichts geht.
Umso wichtiger wäre, dass wir in die zweite Bundesliga aufsteigen, dass die genau. Standards dann wieder andere.
Ja. Der Kredit ist aufgebraucht, oder? Habe ich so den Eindruck. Auch so vom Umfeld, die viel gegeben haben, die auch Vorschuss gegeben haben, gerade was den Beginn des Jahres 2023 betrifft. Aber jetzt, wenn man auch die Szenen nach dem Spiel gesehen hat, dann merkt man schon, Freunde, jetzt seid ihr wieder dran. Jetzt müsst ihr mal wieder liefern.
Teils wäre er komplett aufgebraucht, würden am Freitag 20.000 Zuschauer kommen. Mhm. Ja, also der Rückhalt ist schon noch da.
Weil natürlich eine Menge auf dem Spiel steht auch. Also genau. Weil dieser Aufstieg existenziell ist für den Verein.
Und es war Todesstille am Samstag nach dem Spiel. Spieler haben nicht gesprochen, die Fans haben geschwiegen, also das war schon eisig. Und die schimpfen in den sozialen Netzwerken, klappern ihre Texte in die Tastatur und sind spätestens am Mittwoch wieder voll eingestellt auf Freitag und feuern die Mannschaft an. Aber viel mehr dürfen sie sich nicht erlauben. Ja. Dann ist es wirklich still.
Das denke ich auch. Ich denke noch nicht, dass der Kredit komplett aufgebraucht ist. Ich denke aber, dass die Fans, und die haben ja manchmal, bis auf einige Chaoten, die da auch in der Halle wieder ihr Unwesen getrieben haben, dass die doch an sich schon ein sehr feinfühliges Gespür haben für die Situation. Und dass die aber, wenn die merken, die Mannschaft gibt nicht alles und lässt nicht alles auf dem Platz, und das war in Halle absolut der Fall, dann kann sie eben auch so reagieren, wie sie eben am Samstag reagiert haben, indem manche den Daumen nach unten gezeigt haben. Oder auch vereinzelt gab es ja auch Pfiffe, beziehungsweise war es dann eben komplett still. Das ist dann eben so. Das muss man eben auch über sich ergehen lassen als Spieler.
Weil wir jetzt so viel über Paul Will gesprochen haben, hören wir mal rein, was er am Samstag nach dem Spiel, nach dieser 0:1 Niederlage in Halle gesagt hat.
Wir schaffen es aktuell nicht wirklich, das Selbstvertrauen an den Tag zu legen, was wir die Hinrunde hatten. Wir haben in der Hinrunde super Fußball gespielt, haben die Gegner dominiert. Und jetzt kommen uns jede Woche hier so eine Scheiße an den Arm spielen und das kotzt mich an. Es bringt nichts mehr, jetzt hier jede Woche sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir können ja eigentlich, scheinbar sind wir aktuell nicht in der Lage, das auf den Platz zu bringen, was wir eigentlich in der Hinrunde schon gezeigt haben. Der Trainer hat gerade gesagt, vielleicht tut es uns ganz gut, wenn wir mal eine andere Rolle kriegen, nicht mehr die Gejagten sind, sondern die Jäger, aber das ist jetzt auch, dann reden wir es uns auch wieder schön. Nach so einem Spiel ist es schwer, irgendwas Positives herauszuziehen. Egal wie scheiße wir in ein Spiel starten, wenn es egal wie 1-0 mal stehen würde und du bringst das über die erste Halbzeit, müssen die ihr Spiel auch mal verändern. Aber wir werden natürlich auch aktuell, also ich weiß nicht, was sie gegen uns haben, aber jede Aktion, jede 60-40 Aktion, die eigentlich für uns spricht, kriegen wir gegen uns gepfiffen. Wir kriegen einen Elfmeter, der von meiner, aus dem Spiel raus die Sicht, lächerlich ist. Das Tor kriegen wir abgepfiffen. Der weiß selber nicht mal, warum er uns das abgepfiffen hat. Also ist jetzt in den letzten Wochen auch, finde ich, hat ein bisschen Übermaß genommen.
Ich glaube, jeder sollte sich hier mal persönlich hinterfragen und sollte halt auch mal gucken, ob das jetzt so die aktuelle Herangehensweise an die ganzen Spiele, ob das das Richtige ist, weil so ehrlich müssen wir sein, wird es am Ende nicht reichen. Also wir brauchen eine Leistungssteigerung, ganz einfach. Ja, und wir brauchen das im Training auch, wir brauchen die 5-6 Einheiten, die wir jetzt vor 60 haben, die brauchen wir es. Und dann brauchen wir zu Hause gegen 60, können wir auf jeden Fall gerade für unsere Fans mal wieder Gutmachung leisten und können ein gutes Spiel mit einem guten Ergebnis mal wieder machen, weil das hatten wir lange nicht mehr.
Und dann kommen wir zu der Frage, die mir seit Samstagnachmittag 16 Uhr, 16.15 Uhr am meisten gestellt wird. Ist Markus Anfang noch der richtige Trainer? Hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass diese Frage jetzt aufkommt, aber sie kommt auf und sie kommt vermehrt auf. Ich persönlich halte ja Markus Anfang mit für den besten Trainer in dieser dritten Liga. Ich halte ihn auch für einen sehr guten Trainer für Dynamo Dresden, für mit den besten Trainer seit Uwe Neuhaus. Aber natürlich stellen sich viele die Frage, ob es jetzt nicht einen neuen Impuls, wie man immer so schön sagt, für die Mannschaft braucht. Und die Bilanz ist jetzt nicht die beste. Also 8 Niederlagen in den letzten 14 Spielen. Nimmt man die Formtabelle der letzten 5 Spiele zusammen, steht man auf Platz 14. Man hat schon mehr Niederlagen als in der kompletten letzten Saison kassiert. Jetzt schon. Und es hieß ja immer, Markus Anfang kann vor allem eins, er kann Rückrunde. Das sieht momentan ein bisschen anders aus.
Ich fange mal so an. Tue ich mich immer schwer mit Trainerentlassungen. Ich mache den Job jetzt schon lange und habe eigentlich selten einen Trainerkopf gefordert. Das war mal bei Kollegen Tommy Stipic der Fall. Aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern. In Dresden sind aber schon für weit weniger negative Ergebnisse die Trainer entlassen worden. Siehe Markus Kalczynski und Alexander Schmidt, die standen beide in nicht so kritischen Situationen da. Da hat Ralf Becker nicht so lange gefackelt. Aber jetzt einen Trainer zu entlassen bei 2 bevorstehenden Heimspielen wäre Käse, weil das müsste jetzt in den nächsten Stunden passieren. Wird's nicht. Und ich gehe davon aus, der Aufsichtsrat hat ja Anfang der Woche getagt, dass Markus Anfang noch zumindest die 2 Spiele kriegt, um die Kurve wieder zu bekommen. Denn nach den Heimspielen hast du die Länderspielpause mit dem Pokalspiel in Plauen und dann geht's nach Münster. Also ich fände es schade, weil er wirklich ein guter Trainer ist, aber nach Sympathie ging es im Fußball, glaube ich, noch nie.
Das sehe ich ganz genauso, wie der Thomas sagt. Also ich denke nicht, dass man jetzt reagiert, sondern dass man jetzt die 2 Spiele eben noch Gnadenfrist ihm gewährt und dann kann die Situation schon wieder ganz anders aussehen.
Ich habe gestern Abend bei Twitter hat ein Dynamo-Fan einen alten Text wieder hervorgeholt und hat den quasi geteilt. Das war vom Geist-Blog aus Köln. Die 4 Gründe fürs Scheitern von Markus Anfang. War frappierend. War frappierende Ähnlichkeit zu jetzt. Also er ist an Köln auf Platz 1 entlassen worden, kurz vor Ende der Saison. Also Köln hätte mit den Punkten, die Markus Anfang alleine geholt hat, auch den Aufstieg geschafft. Aber dieses taktische was er falsch gemacht hat, also aus Sicht von den Kölnern damals, von den Fans, das ist frappierend zu dem, was jetzt. Er hat an einer Grundtaktik festgehalten, das war damals in Köln das 3-5-2 und hier ist es sein 4-3-3. Und dieses unflexible Handeln und auch dieses unflexible Handeln während eines Spiels ist ihnen in Köln auf die Füße gefallen. Also so haben es zumindest die Jungs aus diesem Blog geschrieben gehabt. Er hat immer auf die gleichen Leute gesetzt und er hat sein System nicht gewechselt. Und das ist schon eine frappierende Ähnlichkeit zu dem, was jetzt hier in Dresden passiert. Es kommt immer auf die Leistung mit an, aber ich sag mal, die 6 Punkte jetzt in den beiden Heimspielen, auch wenn es 1860 in Ulm ist, die sollten schon Pflicht sein.
Also wenn 1860 jetzt nur ein Unentschieden wird oder verloren wird, war es das?
Es ist fast zu befürchten, aber selbst dann würden sie, denke ich, also vor der Länderspielpause macht es für mich keinen Sinn. Mhm. Und du musst ja gleich jemanden in der Hinterhand haben.
Ja, aber mit Ulm hast du natürlich dann den Gegner einen direkten Konkurrenten. Also bist du ja jetzt auf jeden Fall auf einmal vom Gejagten zum Jäger geworden.
Ja, auf alle Fälle eine schwierige Situation. Also sie sollten schon am Freitag gegen 1860 gewinnen, um wieder etwas Power in die Knochen zu kriegen für das Spiel Ulm. Mhm. Aber wenn 1860 unentschieden oder verloren geht, boah, ich weiß es nicht. Das ist mit Sicherheit das Komplizierte.
Ich glaube ja, dass Markus Anfang auch noch den Großteil der Kabine komplett hinter sich hat. Also alle Spieler werden jetzt nicht immer sagen, Mensch, das ist mein liebster Trainer. Aber ich glaube, der Großteil der Kabine steht hinter Markus Anfang.
Das denke ich auch. Also ich denke auch, dass viele Spieler Markus Anfang viel zu verdanken haben. Und ich denke, deswegen werden sie auch am Freitag, so ist meine Vermutung, auch wieder eine bessere Leistung bringen als zuletzt. Mhm. Ich rechne ehrlich gesagt eher mit so einem Auftritt wie gegen Rot-Weiß Essen.
Aber der Druck ist natürlich gewaltig. Also das ist jetzt, ich glaube, eine andere Herangehensweise vom Druck, der aufgelastet, als zum Beispiel beim ersten Heimspiel des Jahres gegen Sandhausen, wo du einen komfortablen Vorsprung hattest.
Na, der Druck ist so groß wie nie jetzt. Mhm. Ja, also jetzt solltest du den Stöpsel auf dem Kessel langsam lösen. Also größer kann er nicht werden. Damit musst du aber umgehen, damit muss jeder umgehen, der irgendwo im Berufsleben steht.
Und Anfang selbst? Was glaubt ihr? Denkt ihr, er wird personell, muss er was ändern?
Ja, ich würde mich ja mal auf ein System mit 2 Stürmern freuen.
Kutschke und Meisner.
Kutschke und Meisner, der eine als Strafraumstürmer, der andere als Beweglicher daneben oder kurz dahinter, egal wie. Und dann auf alle Fälle auch mit Arslan und Cueto. Das ist so für mich, Jakob Lewald kommt zurück. Da hast du den Stabilisator wieder hinten drin, ein mehr. Du musst zwar die Balance finden, aber du musst schon all in gehen am Freitag.
Ich denke, dass er gar nicht so viel ändern wird. Ich denke, dass er nur personell 1-2 Stellen anpassen wird. Aber ich denke auch, dass die Mannschaft ein ganz anderes Auftreten zeigen wird. Und zu Markus Anfang, ich denke schon, dass er jetzt auch ein bisschen angezählt ist. Und ich glaube, deswegen ist für Markus Anfang ist irgendwie auch der Druck nochmal größer als ohnehin schon, dass er jetzt liefern muss.
Weil du das gesagt hast, Timo, er ist angezählt. Das hat man auch schon am Samstag gemerkt, oder? In den Interviews nach dem Spiel, auch in der Pressekonferenz. Also er war da ziemlich kurz angebunden.
Das war schon ziemlich außergewöhnlich, was er da gemacht hat. Normalerweise, auch selbst nach schlechten Leistungen in der Vergangenheit, hat Markus Anfang eine fundierte Analyse irgendwo gebracht, woran es gelegen hat. Das hat er am Samstag gar nicht gemacht und hat nur gesagt, es gab einige Sachen, die mir nicht gefallen haben und die muss ich erstmal mit meinen Spielern besprechen. Und das war's dann schon. Und mehr hat er nicht dazu gesagt und wollte sich auch nicht zum Schiedsrichter äußern, war wirklich sehr, sehr kurz angebunden. Und das hat mir dann irgendwie auch gezeigt, er weiß sehr wohl um die Situation und wie es gerade um Dynamo Dresden bestellt ist. Hm. Und dass der Druck jetzt größer wird. Noch größer als ohnehin schon.
Und die Mannschaft? Ja, Lars Bünding droht auszufallen, hat sich im Training verletzt. Zumindest ist Jakob Lewald wieder dabei. Der hat seine Sperre abgepumpt. Mit dem haben wir uns gestern beim Training unterhalten. Jakob, Mensch, Wetter passt ein bisschen zur Stimmung, oder?
Ich fand, die Stimmung war heute auf dem Trainingsplatz sehr konzentriert, sehr fokussiert. Wir bereiten uns auf das vor, was am Freitag passieren wird. Von dem her, das Wetter können wir nicht beeinflussen. aber unsere Leistung können wir beeinflussen.
Du hast das Unheil von Halle am Samstag auf der Tribüne miterlebt. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Welche Erklärungsansätze hast du, nachdem es die Woche davor gegen Essen so gut funktioniert hat?
Wenn man das immer könnte, ne, dann wäre der Fußball relativ einfach, ne? Und wahrscheinlich auch nicht so liebenswert, wie es ist, oder manchmal auch so schrecklich, wie es ist. Wir haben alles aufgearbeitet und konzentrieren uns jetzt voll auf die Aufgabe 1860, wo wir das Privileg haben, vor ausverkauftem Haus spielen zu dürfen, was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist in der Situation. Die Fans unterstützen uns mit 100% und das versuchen wir auf dem Platz zurückzugeben am Freitag.
Ist schon Wahnsinn, oder? 30.000, Stadion ist seit Tagen ausverkauft und das in der Situation.
Ja, glaube ich, zeigt einfach, wie viel der Verein den Leuten der Region hier bedeutet. Und jetzt sind wir in der Verpflichtung, alles auf dem Platz zu lassen.
Glaubst du, ihr kriegt das wieder hin? Ihr könnt den Schalter so einfach umlegen? Wobei man sagen muss, in den Heimspielen, die ist ja eigentlich immer gut.
Ja, ob es jetzt am Ende der Schalter ist, den man umlegen muss, das weiß ich immer nicht so genau. Ich glaube, wir müssen dann alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, mit den Fans, wie auf dem Platz, alle drumherum. Und ich glaube, da haben wir auch eine Riesenchance am Freitag. Man redet natürlich immer davon, was könnte passieren im schlechtesten Fall. Aber wir haben auch eine Riesenchance am Freitag, einfach für uns ganz wichtige 3 Punkte zu Hause einzufahren. Und wie du schon gesagt hast, zu Hause, die letzten Spiele, glaube ich, waren von der Leistung her sehr, sehr gut. Und das versuchen wir jetzt wieder auf den Platz zu kriegen.
Schlussfrage von mir. Wie gehst du, wie geht die Mannschaft mit dem Druck um? Wir müssen nicht drumherum diskutieren, was hier auf dem Spiel steht.
Ja, ich glaube, die Mannschaft ist, wie ich eben schon angedeutet habe, ja, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Und ich glaube, freut sich auch auf das Spiel am Freitag. Ja. Wir wissen alle, was dieses Feeling so ein bisschen ist, dieses Flutlicht, dieses besondere Gefühl, was man hat, wenn man abends spielt. Und ich glaube, da ist die Vorfreude auch sehr, sehr groß. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht vergessen, dass wir das, was wir auf dem Platz machen, dass wir das gerne machen, dass es nicht nur unser Job ist, sondern, glaube ich, auch eine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn wir das auf den Platz kriegen, dann sieht es sehr, sehr gut aus.
Sagt Dynamos Abwehrspieler Jakob Lewald. Hilft das jetzt was, dass du auf einmal, ich hatte es gesagt, vom Gejagten zum Jäger geworden bist? Also ich wäre lieber weiterhin gerne Gejagter und würde auf diesem zweiten Platz stehen.
Das hat Paul Will am Samstag gesagt. Er hat gesagt, der Trainer sagte im Kreis, vielleicht ist es ganz gut, dass wir mal in einer anderen Situation sind. Nicht mal der Gejagte, sondern Jäger. Und die Antwort von Paul Will war, das ist auch wieder Schönrederei. Also das zeigt, also alleine der Satz zeigt auch sehr viel. Also die nervt das, die wurmt das. Und du kannst wirklich nur hoffen, dass das Ventil am Freitag aufgeht und sie das Spiel für sich entscheiden. 14 Mal 1-0 geführt, 14 Mal gewonnen, das ist kein Zufall. Und 0-1 Rückstände sind bis auf Essen Niederlagen in den letzten 20, 25 Spielen. Mhm. Die brauchen ein Erfolgserlebnis. Und wenn das Erfolgserlebnis gleich kommt, dann werden sie das Ding am Freitag auch schaukeln. Aber vielleicht brauchen sie auch mal in Spiel, weil sie wieder drehen, nach einem Rückstand für sich entscheiden. Und das sind ganz, ganz kleine Stellschraubenknöpfe, die du brauchst. Ich vergleiche das immer mit Skispringern. Das ist eine Einzelsportart, ist was anderes. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Halvar Egner Granerud denke, voriges Jahr alles in Grund und Boden gesprungen, 10, 11 Weltcupsiege. 4 Schanzentournee gewonnen. Und dann schleichen sich Fehler ein und du kriegst das nicht mehr raus. Und dann musst du im Training auf eine kleine Schanze gehen, um deine Fehler wieder zu beheben, um dich an die Regelanpassungen zu gewöhnen. Und das geht Schritt für Schritt. Und irgendwann, wie am Wochenende bei ihm, jetzt geht der Knopf wieder auf, er hat seinen Fehler behoben, er ist wieder der Alte. Und das ist beim Fußball oder bei allen anderen Sportarten nicht anders. Du brauchst ein klitzekleines Erfolgserlebnis und schon bist du wieder da.
Im Skispringen kennt sich der Kollege sehr, sehr gut aus, weiß
ich. Ja. Ich wollte jetzt auch sagen, dass wir im Dynamo-Podcast mal über Halvard Egner Granerud reden. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Und der gemeine Dynamo-Fan wird sagen, Halvard wer?
Ja, genau. Aber das ist mir am Wochenende durch den Kopf gegangen. Der Junge ist quasi seit Juli durch ein Stahlbad gegangen. Mhm. Ist aus dem Weltcup rausgenommen worden. Hat die 4-Schanzentournee aufgehört. Da war voriges Jahr der absolute Dominator. Du könntest eigentlich bei einem Wettkampf sagen, wer wird Zweiter oder Dritter. Und plötzlich ist ein Fehler in deinem Ablauf drinnen, den du dir nicht erklären kannst, den du vielleicht selber nicht siehst. Egal, ob es nach dem Absprung ist oder schon in der Anfahrt. Und irgendwann geht der Knopf wieder auf. Und das heißt, das Teamspringen am Sonnabend war für mich der beste Beweis dafür. Du musst dran arbeiten, du darfst nicht verzweifeln, sondern du musst gucken, wo sind deine Stärken wie kriegst du deine Fehler raus und irgendwann nach einem kleinen Erfolgserlebnis geht's wieder nach oben.
Ihr seid bei Jump, dem Skispringer-Podcast mit Thomas Nahndorf. Nein, wir reden jetzt wieder zurück zum Fußball und zu Dynamo, weil der Kranerüth schießt nun mal leider auch keine Dynamo-Tore. Zur Tabelle. Das Gute ist, dass auch der Tabellenführer Regensburg schwächelt. Aber Ulm ist brutal konstant und von hinten, also man darf sich nie mal mit dem Relegationsplatz zu sicher sein, drückt eben Münster. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Du musst jetzt endlich wieder in die Puschen kommen.
Die Tabelle der dritten Liga zeigt mir, wie verrückt diese Liga an sich ist. Du kannst ja am Freitag mit einem Sieg, 1-0 reicht ja schon, Tabellenführer werden. Vorübergehend. Und das ist ja, und wir reden gerade über eine Krise bei Dynamo Dresden, das ist ja dieses Verrückte und ich glaube, das ist ja das Schwierige jetzt, was der Thomas eben auch gesagt hat, um den Vergleich zum Skispringer nochmal zu ziehen, du weißt, du hast Fehler, aber du weißt nicht, wo der Fehler ist und dann bist du dir wieder zu sicher, weil du plötzlich Tabellenführer bist. Deswegen hoffe ich noch nicht mal, dass die am Freitag, ich wünsche es Dynamo sehr, aber ich denke nicht, dass es so kommen wird, dass die am Freitag, wenn die da eine schlechte Leistung oder beziehungsweise einen knappen Sieg einfahren, ist es vielleicht sogar besser, als wenn sie so eine Leistung zeigen wie gegen Essen. Weil dann bist du dir wieder zu sicher und sagst, naja, jetzt haben wir wieder mal und das Heimspiel uns zusammengerissen, dann kriegen wir das auch gegen Ulm irgendwie hin. Und dann zeigst du wahrscheinlich dann wieder eine schlechte Leistung. Weil ich glaube, das ist immer das Problem. Die zeigen ja immer, dieses Auf und Ab ist ja das Schwierige.
Das wäre eine schöne Überschrift für Samstag und plötzlich Tabellenführer. Es ist völlig verrückt. Und du hast es in deiner eigenen Hand, du spielst gegen Ulm und du spielst in Münster. Und du kannst zu Ostern schon wieder einen Stimmungswandel vollzogen haben und wieder ganz oben auf dem Berg stehen, auf dem du dann hoffentlich mental und sportlich auch bleibst.
Osterfreuden bei Dynamo.
Genau.
Lass uns noch mal ganz kurz über 1860 München sprechen, die jetzt unglücklich gegen Ulm verloren haben, aber davor auch richtig gut drauf waren mit neuem Trainer.
Ja, das ist eine gute Mannschaft, ne? Also ich sag mal, dass wenn du bei 1860 spielst, hast du immer den Anspruch, dass du um den Aufstieg mitspielst. Ne? Das klappt seit Jahren nicht. Aber es ist trotzdem eine gute Mannschaft, die du auf keinen Fall unterschätzen darfst. Das werden sie am Freitag auch nicht machen. Und du, das hast du auch im Hinspiel gesehen, was relativ eng war. Ja, wo Dynamo zum Schluss noch durch einen Elfmeter hätte 1-0 gewinnen können. Aber allzu viele Chancen dort unten haben sie sich auch nicht rausgespielt. Das ist schon eine kompakte und beherzte Truppe.
Ja, und in der Rückrunde bis auf das Spiel jetzt gegen Ulm noch kein Spiel verloren.
Ja, holen wir uns mal eine Einschätzung ein zu den 60ern, zu den Münchner Löwen, dem Gegner vom Freitagabend. Ich hatte es in der Hinrunde schon mal gesagt, wir haben so einen Löwen-Fan, so einen kleinen Löwen-Insider im Team, Jannis Müller, und der hat mir seine Einschätzung zu seinen Löwen nach der 0-1-Niederlage vom Samstag gegen Ulm abgegeben.
Servus, mein lieber Jens. Ja, die aktuelle Lage im Löwenkosmos, die ist eigentlich doch trotzdem recht rosig. Vom Ulm-Spiel jetzt mal abgesehen, hat man den Februar eigentlich gerockt, mit dem Neucoach Giannikis ordentlich Sertaki getanzt und auch 8 Spiele ungeschlagen in der dritten Liga vollbracht. Das ist natürlich für Löwenfans erstmal ein bisschen nach der verkorksten Hinrunde ungewohnt, sage ich jetzt mal. Aber auch, weil der neue Trainer eben so eine Grundruhe reingebracht hat, muss man sagen. Dazu steht die Defensive eben gut, um Kapitän Jesper Verlaat, Ex-Dynamo-Spieler Leroy Quadvo und auch Neuzugang und Ex-Zwickau-Spieler Max Reintaler. Man ist da recht souverän unterwegs gewesen. Dazu hat Finn Lakenmacher vorne im Sturm seine Ersatzposition nach der langen Verletzung von Stürmer Joel Zwarz gut angenommen und hat das Toreschießen in den letzten Partien verfeinern können. Dazu kommt noch ein gut aufgelegter Julian Guttau, gebürtiger Hallenser, und natürlich auch ein Moritz Schröter als Routinier und feiner Techniker mit Ackerqualitäten auf der Außen. Das kennt man ja noch aus seiner Dresdner Zeit. Ja, und diese grundsolide Einstellung, die hat sich eben auch in den Spielen bemerkbar gemacht. Guter Aufbau, starkes Pressing, eine standhafte Defensive. Das ist aktuell so ein bisschen das Aushängeschild bei den Löwen. Auch wenn es jetzt gegen Ulm eben mal wieder eine Niederlage gab, die nicht sein hätte müssen. Also das Spiel war eigentlich eins auf Augenhöhe bis zu einem, sagen wir mal, fragwürdigen Platzverweis für 60er-Spieler Marlon Frey. Dann stand man hinten noch gut, aber in der Nachspielzeit kamen die Spatzen dann eben doch noch mit einer Ecke zum Tor. Jetzt muss man realistisch bleiben, für 60 geht's eigentlich nur noch um die goldene Ananas in Liga 3. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge, der sollte wohl halten. Dann bekommt man die Saison nach einem verkorksten Start vielleicht noch ganz solide zu Ende und kann nächstes Jahr nochmal neu angreifen. Aber jetzt erstmal Dynamo. Das lauteste Spiel der dritten Liga, wie ja einige Medienvertreter vorab gesagt haben. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft da auftreten wird und ob Giannikis als Löwendompteur das Team auch nach Niederlagen führen kann. Es werden ja zahlreiche Löwenfans auch erwartet. Die Partien gegen Dynamo an sich, die waren ja eigentlich immer sehr reizvoll. Ich denke da jetzt zum Beispiel mal an ein 4:3 aus Löwensicht 2022. Dieses Mal rechne ich mit weniger Toren, aber trotzdem einer sehr spannenden Partie im Rudolf-Habig-Stadion.
Also, schwierige Aufgabe, aber lösbare Aufgabe für Dynamo Dresden. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Und ich bin mal gespannt, über welche Themen wir dann in der nächsten Woche sprechen. Heute war das eine sehr spannende Runde und ich freue mich sehr, dass ihr beide mit dabei wart und ein bisschen für Aufklärung gesorgt habt. Vielen Dank an Thomas Namdorf, Dresdner Morgenpost, Tag 24. Thomas, einen schönen Tag.
Ich danke gleichfalls und gerne wieder.
Ja, freuen uns sehr. Und Timo, koch dem Installateur des Brandmelders noch ein Käffchen. Vielen Dank an Timo Eimert, schreibt für die Sächsische.de und Sächsische Zeitung.
Das mache ich und ich möchte an dieser Stelle noch meinen Vorgesetzten, Tino Meyer, grüßen, der jetzt gerade im Urlaub ist.
Ja, das ist schön. Musstest du jetzt noch mit dazu sagen, oder?
Das muss ich dazu sagen, weil sonst darf ich ja nicht in den Podcast, wenn er nicht da ist.
Doch, du warst auch schon mit Tino im Podcast. Du darfst gerne wiederkommen, Timo.
Alles gut, alles gut. Das war nur ein Spaß.
Alles klar. Schöne Grüße.
Bis dann.
Bis dann. Tschüssi.
Timo und Thomas waren das über die aktuelle sportliche Situation von Dynamo Dresden und ich hatte es zu Beginn der heutigen Folge gesagt, das ist noch nicht alles. Wir haben jetzt noch ein längeres Interview zu einem neuen Buch, was über Dynamo Dresden erschienen ist.
Das Interview.
Da sprechen wir jetzt über 1,6 Kilo, ein Werk mit 304 Seiten, welches 29,90 Euro kostet. Und ich freue mich sehr, zwei der Macher hier begrüßen zu dürfen. Mirko Lorenz. Mirko, guten Tag.
Hallihallo.
Und Matthias Mehling. Matthias.
Hi.
Das Buch, über das wir jetzt reden, ist seit letzten Freitag im Handel, heißt Gelber Stoff mit Leib und Seele. Und du bist quasi der Macher des Ganzen. Und es geht um deine Trikotleidenschaft und es geht vor allem um die Trikots von Dynamo Dresden. Du bist Trikotsammler.
Richtig.
Seit wie vielen Jahren sammelst du Trikots von Dynamo Dresden?
Also seit ungefähr 20 Jahren. Das lässt sich nicht so genau terminieren, ne? Wann ich angefangen habe. Aber ungefähr 20 Jahre, reichlich 20 Jahre sind.
Du hast eine Menge zu erzählen über 70 Jahre Trikotgeschichte von Dynamo Dresden. Der Stoff, aus dem die dynamischen Träume quasi sind. Sammelst du nur Dynamo Trikots oder sagst du auch zu einem Trikot vom FC Liverpool nicht nein?
Es kommt drauf an. Also natürlich ist mein absoluter Fokus auf Trikots von Dynamo Dresden. Jetzt ist es natürlich so, da will ich ganz ehrlich sein, ich habe in meiner Sammelleidenschaft über die vielen Jahre schon viel zusammengetragen. Und wenn ich jetzt was angeboten kriege oder eine Möglichkeit bekomme, ein interessantes Trikot von einem anderen Verein, zum Beispiel vom FC Liverpool oder von der Nationalmannschaft, von der DDR-Nationalmannschaft oder vielleicht auch ein Trikot, was einem ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden gehört, vielleicht einem bedeutenden Spieler, der mir vielleicht viel bedeutet, dann ist das auch was, wo ich ganz gern auch mal zuschlage und das vielleicht was für meine Sammlung ist.
Also zu einem Bayern-Trikot von Jens Jeremies aus den 90er Jahren würdest du sicherlich auch nicht nee sagen. Da
würde ich nicht nein sagen.
Ja.
Aber weil ich jetzt zu den Bayern vielleicht nicht so die tiefste Verbindung habe. Aber gerade weil der Jens Jeremies, der ja auch mit dem Buch drin ist, das ist natürlich eine besondere Persönlichkeit. Das wäre dann schon wieder so eine Verbindung, wo man sagen könnte, okay, das wäre schon wieder interessant.
Das teuerste Trikot, was in deiner Sammlung ist? Was?
Teuer. Ist immer so eine Frage.
Preisintensivste?
Ja, preisintensivste, natürlich preisintensive Trikots dabei. Das ist immer ein Stück weit, ich tue mich schwer mit der Frage, sagen wir mal so.
Tauschst du nur? Also oder tust du auch 2,50 Euro mal für ein Trikot hinlegen?
Ich gebe auch Geld aus für Trikots, na klar. Die Preise haben sich die letzten Jahre extrem entwickelt, deswegen kann ich die Frage gar nicht so einfach beantworten. Ich könnte jetzt natürlich sagen, das und das habe ich mal ausgegeben, aber das Trikot ist vielleicht jetzt was ganz anderes wert. Deswegen, wenn ich die Frage jetzt so gekonnt zurückspiele, wirst du damit nichts anfangen können. Aber es sind schon auch hochpreisige Trikots dabei.
Ja, sag mal, in welchem Bereich wir uns ungefähr da aufhalten.
Ja, dreistelliger Bereich.
Dreistellig auf jeden Fall,
ja. Das kann schon mal hochgehen auf dreistelligen Bereich. Ne?
Kann mir vorstellen, die Vorwendetrikots.
Ja.
Damals gab es ja nicht so den Trikotladen im eigentlichen Sinn. Ich erinnere mich an mich. Ich hatte so ein gelbes Trikot, da war ein Dynamo-Logo aufgesteckt. Das war natürlich kein typisches Dynamo-Trikot. Und die sind deshalb Rarität, weil es sie ganz wenige gibt.
Ganz genau. Also zu DDR-Zeiten war es so, dass es wirklich keine Trikots, wie man es heute kennt, so klassische Fanshop-Trikots oder generell Spielertrikots zu kaufen gab. Wenn da mal irgendwas rausgegangen ist, dann ist das sicherlich über einen persönlichen Kontakt von einem Spieler mal passiert. Aber generell gab es diese Trikots nicht zu kaufen. Und deswegen sind es natürlich besondere Raritäten. Dazu kommt die Zeit. Wir reden natürlich dann vor 1990, vor 1989, umso weiter es zurückgeht, umso schwieriger wird's. Und umso schwieriger wird es natürlich dort auch, Trikots zu bekommen. Und das, ja, sieht man dann noch ein Stück weit im Buch, dass wir uns da ganz am Anfang auch ein Stück weit mit Archivbildern helfen mussten.
Wenn jetzt ein neues Trikot auf den Markt kommt, rennst du dann in den Fanshop, sagst, okay, hier kaufe ich mir oder...
Also ich bin nicht der, der zuerst in der Schlange steht, aber natürlich versuche ich auch alle Varianten der aktuellen und neuen Trikots für meine Sammlung zu haben. Also alle Varianten heißt dann inklusive aktuell zum Beispiel Sachsenpokal oder dann Sondertrikots, die dann mit rauskommen.
Aber wir sind unisono der Meinung, dass das aktuelle Trikot eines der gelungensten ist, oder? Der letzten Jahre?
Auf jeden Fall. Absolut. Ja, sowohl heim als auch auswärts, denke ich, gehören mit zum Schönsten, was wir in den letzten 10 Jahren so gesehen haben.
Genau. Selten auch erlebt, dass es so viel Zustimmung gab. Also die Geschmäcker sind ja immer verschieden. Aber bei dem Trikot für die laufende Saison...
Ja, es ist auch, denke ich, für jeden was dabei. Ne? Sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot trifft, glaube ich, alle Geschmäcker. Und damit hat man nochmal ins Schwarze getroffen, denke ich.
Ja, ich glaube gerade, dass man das Heimtrikot hat eine wunderbare Verbindung einfach ja zu einer Historie, ne, zu einer besonderen Zeit, auch zu einem seltenen Trikot. Und dann einfach auch schick. Ne? Es ist einfach ein Stück weit aufgepeppt, ne, mit einem aktuellen, ja, mit einem aktuellen Design. Und das passt einfach, das, ich glaube, das trifft ja vielen Dynamo-Fans irgendwo ins Herz, dass man sagt, okay, das gefällt mir und das ja vereint halt einiges.
So, bevor wir jetzt gleich zum Buch kommen, wobei das steht im Buch drin, da ist zu lesen, dass du natürlich ständig unterwegs bist, auf der Jagd nach Trikots und es kommt auch durchaus mal vor, dass man mal Weihnachten auf dem Trikot heiß ist.
Ja, genau, die kleine Story haben wir reingenommen. Ist tatsächlich so.
Das ist das Geheimnis einer 15-jährigen Ehe.
Ja, ganz genau. Ja, ich bin schon sehr aktiv und gucke, wo was passiert. Das ist aber auch, muss man sagen, ein bisschen ja zeitabhängig. Momentan habe ich relativ wenig Zeit dafür, weil natürlich gerade die letzten Monate sehr intensiv dem Buch gehört haben und anderen Projekten. Natürlich muss ich arbeiten gehen nebenbei, will mich um meine Familie kümmern, so dass das die letzten Monate nicht so intensiv war. Aber wenn was kommt und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann muss man auch mal schnell sein. Und ja, da gab es eben noch die kleine Geschichte, dass ich mal, das war bei meinen Eltern, haben wir am Weihnachtsfeiertag zusammengesessen und dann hat sich die Möglichkeit ergeben. Da habe ich mir einen meiner Kinder geschnappt und wir sind losgefahren und haben das geholt und dann...
Ja, war die Begeisterung groß?
Dann war die Begeisterung groß, bei allen.
Echt?
Nein.
Was ist die verrückteste Geschichte, die es rund um den Trikot gibt, was du dir geholt hast?
Ja, ich mag eigentlich die Geschichten von den Trikots, die aus dem Ausland kommen. Die eine Geschichte, die wir auch mit ins Buch reingenommen haben. Ich habe ein schönes, seltenes neue Zeit-Trikot bekommen, das ist aus Asien. Ja, und immer wenn man was aus dem Ausland bekommt, ist das was Besonderes. Ich habe auch eins mal aus Portugal bekommen, das war dann nachweislich vom Spiel gegen FC Porto, was ja wieder ganz was Besonderes ist. Das aus Asien hat jetzt nicht so eine Historie, die klar nachzuvollziehen war, aber das ist dann tatsächlich auf dem Postweg fast verloren gegangen, beziehungsweise hat es der Zoll abgefangen, ist wieder zurückgeschickt worden. Man musste mit dem Verkäufer kommunizieren, was jetzt los war und er musste es nochmal losschicken und ja, am Ende aller Tage ist es angekommen und ich war glücklich, aber das sind dann schon so Geschichten, die im Gedächtnis bleiben.
Matthias, wie viele Trikots hast du eigentlich? Was ist dein erstes Dynamo-Trikot gewesen?
Oh, das ist tatsächlich gar nicht so ein Klassiker. Das ist, glaube ich, ein Trikot aus der 2. Liga 2004-05. Christian Fröhlich, nachdem er das 1-0 gegen Köln, glaube ich, geschossen hat, habe ich mir dann am nächsten Tag ein Christian Fröhlich-Trikot geholt. Das war mein erstes Trikot.
Wie viele hast du?
Tatsächlich in den letzten Jahren dann doch auch jedes gekauft. Ja? Ein paar Matchworn habe ich auch irgendwie bekommen und bin da vielleicht jetzt bei 15 oder 20 Trikots.
Können wir vielleicht nochmal für den, der nicht so drinsteckt in der Trikotmaterie, wobei, wenn er das Buch liest, kommt er dann rein, was Matchworn heißt?
Matchworn lässt sich relativ einfach beschreiben. Es ist ein nachweislich vom Spieler getragenes Trikot, was ungewaschen ist.
Und das ist wichtig, dass die Frau da nicht sagt, das geht jetzt erstmal schön in die Waschmaschine, 30 Grad, wir tun noch ein bisschen Persil rein.
In der Regel ist das Sammlern wichtig. Es gibt aber auch Sammler, ja, die waschen. Also ich kenne zum Beispiel einen Sammler, mit dem ich auch gute Kontakte habe in Österreich. Der hat eine sehr riesengroße Sammlung, auch eine große internationale Sammlung. Der hat die alle gewaschen, weil er wahrscheinlich auch sagt, okay, das ist für mich jetzt ein Stil. Es ist mir wichtig, dass die halt alle sauber und ordentlich sind. In der Regel ist es so, dass die Sammler, wenn sie ihre Matchworn-Trikots haben, nicht waschen.
Aber es müffelt doch ein bisschen, oder?
Die muss man dann aushängen, ja. Es kann schon passieren, dass das Ding mal 14 Tage hängen muss, bevor es dann in den Schrank kommt. Das ist schon so.
Darfst du erzählen, welches Trikot am intensivsten gerochen hat, oder willst du das lieber schweigt da der Trikot?
Also ich habe jetzt ein Matchworn, das letzte Sondertrikot von Love Dynamo Hate Precision. Das müffelt immer noch. Und das ist schon eine Weile her.
Von wem?
Ich habe jetzt einen Spieltag nicht im Kopf, das möchte ich nicht sagen.
Gut, aber ist ja ein gutes Zeichen, oder? Der Spieler hat sich dann ganz wenigstens genau vorausgehabt. Ganz also genau. Von daher, genau, alles gut. So, jetzt kommen wir mal zum Buch. Wie seid denn ihr zusammengekommen? Es ging eigentlich um einen Instagram-Post, oder? Um eine Instagram-Anfrage.
Genau, also wir folgen uns gegenseitig bei Instagram eigentlich seit ein paar Jahren. Mhm. Haben immer mal wieder Likes ausgetauscht und irgendwann an einem Sonntag war es, glaube ich, habe ich dann aus Spaß mal einen Mirko angeschrieben und gesagt, ey, eigentlich müssten wir was zusammen machen. Mirko sammelt gerne Trikots, ich fotografiere gern. Da muss ja irgendwie was möglich sein, habe ich mir so gedacht. Und hatte aber eigentlich überhaupt gar keine Idee, was wir da machen können. Der Mirko hatte sofort Ideen, wollte schon immer mal irgendwie ein Nachschlagewerk, ein Katalog über seine Sammlung veröffentlichen. Und dann habe ich gesagt, prinzipiell ein guter Ansatz, aber vielleicht können wir da was Emotionaleres draus machen, wo die Leute wirklich sagen, ja, das weckt irgendwie die Emotionen beim Durchblättern. Dann sind wir schnell ins Gespräch gekommen, das war im Oktober 2022, vor dem Spiel gegen Freiburg 2. Haben wir uns eine Stunde lang unterhalten und dann ist die Idee gewachsen über die nächsten Monate.
Du begleitest den Verein seit vielen Jahren, hauptsächlich als Fotograf.
Genau, hobbymäßig mache ich Fotos im Innenraum, dokumentiere, was auf den Rängen, auf dem Platz passiert und ja.
Über die Fotoschiene ist dann eben auch der Kontakt zu dir zustande gekommen und dann hat sich das verfestigt mit diesem ersten Kontakt rund um das Freiburg-Spiel. Dann sind immer mehr Ideen zustande gekommen?
Genau, also wir hatten eigentlich schon an dem Spieltag selber genügend Ideen für die ersten 7, 8 Shootings. Mhm. Eigentlich sollten es auch erstmal nur 7 Shootings bleiben. Hatten gedacht, das reicht aus, macht genügend Arbeit und wird ein schönes Buch ergeben. Aber dann, umso mehr man sich mit der Idee beschäftigt, umso mehr Ideen kommen dann dazu und mehr Aspekte und mehr Dinge, die man irgendwie auch noch abbilden muss. Mehr Trikots, mehr Leute, die es verdient hätten, in dem Buch vorzukommen. Mehr Orte, die irgendwie einen Dynamo-Bezug haben. Ja, und am Ende sind es dann eben 31 Fotoshootings geworden, in dem besondere Trikots, besondere Orte und aus unserer Sicht besondere oder coole Persönlichkeiten porträtiert worden.
Man könnte ja davon ausgehen, es sind nur Spieler drin. Nee, es sind eben nicht nur Spieler drin. Es sind Spieler drin, ehemalige Spieler, es sind Legenden des Vereins drin. Es sind aber auch Vereinsmitarbeiter, berühmte und normale Fans, Ultras und ganz junge Fans. Also im Grunde genommen das, was Dynamo Dresden abbildet.
Genau, das war unser Ziel. Wir wollten wirklich alle Aspekte des Vereins irgendwie darstellen. Nicht nur Spieler eben, weil unser Verein ja von mehr Leuten gelebt wird und zu dem gemacht wird, was er ist. Und sind dann eben auch auf ganz normale Fans, teilweise Freunde von uns, wo wir einfach gesagt haben, ey, die haben es auch verdient. Und haben die eben gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, sich von uns fotografieren zu lassen.
Du hast die Locations gerade schon erwähnt, ganz unterschiedliche Locations in und um Dresden, wunderschöne Orte. Orte, die man mit der jeweiligen Person vielleicht auch gar nicht so in Verbindung bringt. Also denk zum Beispiel an Ralf Minge.
Genau, Ralf Minge ist da wirklich das exemplarische Beispiel dafür, in den Weinbergen von Pillnitz. Man fragt sich sicherlich zuerst, was hat Ralf Minge mit Wein zu tun? Ist er jetzt unter die Winzer gegangen? Nee, natürlich nicht, aber diese Abgeschiedenheit dort in Pillnitz hat uns einfach irgendwie zugesagt. Wir haben gedacht, das passt einfach zu Ralf Minges aktueller Situation, der so ein bisschen den Abstand zum Verein hat, das von der Entfernung alles ein bisschen beobachtet und irgendwie zur Ruhe kommt. Da dachten wir einfach, das passt dort ganz gut.
Die jeweiligen Protagonisten, die abfotografiert wurden, haben ein Trikot natürlich an, sind im Trikot fotografiert worden. Und es gibt dazu dann immer noch eine schöne Geschichte oder ein Interview mit den jeweiligen Leuten.
Genau, also porträtiert haben wir sie alle nochmal in Schriftform, haben ein bisschen was über die Person geschrieben, über den Ort, über das Trikot natürlich. Und dann gibt's eben 6 Interviews, 6 längere Interviews mit Ralf Minge unter anderem, Marco Hartmann, wo wir auf ganz bestimmte Themen oder einen ganz bestimmten Aspekt eingegangen sind. Bei Ralf Minge ist es sein Leben eher, bei Marco Hartmann ist es Führung und Führungsstil. Wir gehen auf das Ausscheiden im Europapokal 1991 ein und haben uns da einfach so verschiedene Aspekte ausgesucht, um das irgendwie interessant zu gestalten und Abwechslung reinzubringen.
Interessant fand ich natürlich, dass er Jens Jeremies dazu bekommen hat. Einer, der sich so ein bisschen natürlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, der auch für Interviews immer sofort abblockt. Das ist stark. Ja. Habt ihr um den mit am hartnäckigsten kämpfen müssen?
Wir würden uns das gerne alleine auf unsere Fahne schreiben, dass wir das alleine hingekriegt haben. Aber das haben wir letztendlich einem guten Freund von mir zu verdanken, der da den Erstkontakt hinbekommen hat, ihn angesprochen hat, ihn von der Idee überzeugt hat. Oder beziehungsweise ihn erstmal überzeugt hat, zumindest doch mal sich mit uns zu treffen und sich das anzuhören. Und dann hatten wir einen einstündigen Termin mit ein bisschen Bier und haben ihn dann überredet. Jens, komm, mach mit, es wird ein cooles Projekt. Und es wird uns allen gefallen und dann war er dabei.
Habt ihr um ihn mit am hartnäckigsten kämpfen müssen oder gab es noch jemanden anderes, wo ihr sagen muss, boah, das war ziemlich intensiv?
Ich denke, Jens Jeremies war schon das Schwierigste. Alle anderen fühlten sich tatsächlich eher geehrt, dass sie angesprochen wären, waren eigentlich sofort Feuer und Flamme und wollten einfach dabei sein, fanden das cool. Von daher, Jens, sicherlich
ja.
Die härteste Nuss, die es zu knacken gab.
Ja, aber es klingt jetzt auch so, als ob wir da monatelang an ihm proben mussten. So war es dann auch nicht. Also wir hatten wirklich ein gutes Gespräch mit ihm und das haben wir generell gemerkt, wenn wir uns mit Leuten unterhalten haben, wo wir gesagt haben, hey, das würde passen, dass man da relativ schnell gut ins Gespräch gefunden haben und eigentlich auf sehr positive Resonanz gestoßen sind, weil die Idee, so wie wir es jetzt halt dieses Buch angegangen sind, das gab es halt noch nicht. Ne? Gestartet bin ich ja mit dem klassischen, wir machen ein Nachschlagewerk, was es auch schon ganz oft gibt von verschiedenen Vereinen, muss man klar sagen.
Aber das liest dann eben nur der Freak.
Genau, richtig, absolut. Und das ist eben das, was der Matze vorhin sagte, ne? Dass man da wenig Emotionen reinkriegt, außer bei uns verrückten Trikotsammlern. Okay. Und dann sind wir eben auf die Schiene gegangen, wir bauen das ein bisschen aus, wir machen das einfach lebendiger, wir machen das greifbarer, wir machen das emotionaler und wie passt das besser, wenn man einfach schöne Fotos macht. Und ich glaube, die Fotos, das gepaart mit trotzdem den ganzen Trikots, die ja aufgelistet sind, ist ja trotzdem ein Nachschlagewerk für die Trikotsammler. Das macht's einfach aus. Ne? Und dann noch interessante Interviews dazu, die Stories dazu, die jeweiligen Jahrzehnte nochmal mit beleuchtet, um das einfach auch irgendwo in den Kontext stellen zu können. Weil irgendwo kann man ja die an den Trikots auch ein Stück weit die Geschichte des Vereins ein Stück weit ablesen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab ja schon noch besondere Momente in der über 70-jährigen Historie in unserem Verein. Ich sag einfach mal grünes Wappen, ne? Wo man dann ja einfach über ein Trikot auch diese Verbindung irgendwo wunderbar herstellen kann. Und das haben wir versucht und ich glaube, es ist uns auch in einigen Bereichen ganz gut gelungen.
Welche Rolle spielt denn das lila Unikat?
Das ist mit abgebildet.
Ist mit abgebildet. Sonst musste sich keiner. Lieblingstrikot? Also bei mir war es so, oder das erste Trikot, was ich richtig geil fand von Dynamo, klar, die hatten immer dieses normale Gelb an, war dann dieses Europacup-Trikot, auch in der erfolgreichsten Europacup-Saison. Das fand ich ziemlich geil. Es war eben mal was komplett anderes.
Also es gibt so viele unterschiedliche und auch so schöne Trikots von Dynamo Dresden, wo wir auch sehr glücklich sind, dass wir alle im Buch abgebildet haben. Also alle, die wir recherchieren konnten von der ersten Mannschaft, wirklich angefangen von den 50er Jahren bis jetzt, haben wir abgebildet. Lieblingstrikot liegt natürlich immer ein Stück weit im Auge des Betrachters. Das kann natürlich wirklich ein besonderes, schönes Muster sein oder einfach, weil man es in Verbindung bringt mit einem besonderen Ereignis. Für mich war zum Beispiel lange Zeit auch das Aufstiegstrikot von 2004 eins meiner Lieblingstrikots und zwar das erste, wo wir noch mit Dresden Schriftzug gespielt haben, weil dann einfach diese Geschichte kam mit dem Brustsponsor, Brustsponsor.de, die ganze Brustsponsor-Aktion und dann gekrönt von dem Aufstieg und das war für mich, dann war es dieses Goal-Trikot dazu, das war für mich lange Zeit ein besonderes, ist es auch immer noch und natürlich auch so eine Besonderheiten wie die einzigen zwei Adidas-Trikots, die wir in den 80er Jahren, bevor es dann in den 90er, also so kurz vor der Wende, kamen dann noch weitere Adidas dazu, aber Mitte der 80er Jahre haben wir nur zwei Adidas-Trikots getragen, die ich auch in der Sammlung habe, die auch mit dem Buch abgebildet sind. Und das ist halt so ein Trikot wie zum Beispiel aus dem Uerdingen-Spiel und dann noch von Ulf Kirsten dabei. Das sind natürlich besondere Stücke.
Matthias, dein Lieblingstrikot?
Ich war tatsächlich auf die Frage überhaupt nicht vorbereitet, was relativ unprofessionell ist bei so einem Thema und habe deswegen jetzt gerade mal durchgeblättert. Aber ich glaube, ich bleibe beim Auswärtstrikot aus der Saison 16-17, dem roten Camouflage-Trikot. Weil es einfach ein besonderes Trikot ist.
War ja auch keine schlechte Saison.
War eine sehr gute Saison.
Du hast jetzt schon gesagt, das ist jetzt nicht so ein Buch wie ein Roman, wie zum Beispiel Anna Karenina oder Harry Potter, dass man durchliest und dann wieder in den Buchschrank stellt und dort steht's dann. Sondern das ist, glaube ich, so ein Werk, was man immer mal wieder rausholt, vielleicht auch ein zeitloses Werk, und wo man immer mal wieder blättern kann und sagen kann, Mensch, schöne Fotografien und auch ein schöner Text, wenn einem die dynamische Stunde danach ist.
Es ist auf jeden Fall auch ein Buch über die Geschichte des Vereins. Mhm. Also wir haben das ja beim Machen festgestellt, dass wir irgendwann weggekommen sind von dem reinen Bildband hin tatsächlich zu einer Vereinschronik. Sehr komprimiert sicherlich, aber wir gehen ja 70 Jahre komplett durch und lassen da eigentlich nichts Größeres aus. Erklären die 70-jährige Vereinsgeschichte in sehr komprimierter Form mit Bildern, aber auch mit viel Text. Und deswegen ist es auf jeden Fall mehr als nur ein Bilderbuch.
Du hast nicht alleine fotografiert, du hattest noch einen Mitschreiter.
Genau, ich habe mir relativ schnell meinen Kumpel Holger dazugeholt, der genauso gerne leidenschaftlich fotografiert. Und ich habe einfach schnell festgestellt, ein Projekt in diesem Ausmaß, das werde ich alleine nicht schaffen können. Einfach schon, weil man ein Korrektiv braucht, weil man sich ständig selber überprüfen muss, ist man auf dem richtigen Weg, sind die Fotos gut, weil man Inspiration und Ideen braucht. Und der Holger hat dort einfach mindestens ein genauso gutes Auge wie ich, manchmal sogar besser. Und am Ende haben wir das dann eigentlich zu zweit gewuppt.
Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
Jeden Dynamo-Fan, der sich mit unserer Geschichte auseinandersetzen will, der schöne Bilder mag, der was über Persönlichkeiten rund um unseren Verein erfahren will. Ja.
Wenn ich beim bekanntesten Buchhändler im Netz, der mit A anfängt, den Namen gelben Stoff eingebe, da kommt dort Baumwollstoff, Popline, 100% Baumwollestoff zum Nähen. Bedeutet, dort gibt's das Buch nicht. Es gibt's nur relativ exklusiv im Netz zu kaufen.
Genau, das Buch gibt's ausschließlich online bei unserem Verlag, unserem Partnerverlag, Blickfang Ultra Verlag, zu kaufen unter www.blickfang-ultra.de. Da kann man das online versandkostenfrei bestellen. Außerdem gibt es in Dresden eine Buchhandlung, die das exklusiv vertreibt in Dresden, die Dresden-Gorbitz, die Buchhandlung im Sachsenforum. Dort kann man es dann auch offline erwerben.
So, und dann hoffen wir, dass zum diesjährigen Trikot noch eine schöne Story hinzukommt. Möglichst eine Aufstiegsstory, oder? Absolut. Ein paar Protagonisten aus der aktuellen Mannschaft sind ja auch abgebildet.
Genau, wir haben aus der aktuellen Mannschaft den Paul Will mit drin, den Claudio Kammerknecht, den Stefan Kutschke. Und natürlich wünschen wir uns, dass das aktuelle Trikot, über das wir vorhin schon gesprochen haben, was ja wirklich sehr gelungen ist, ein weiteres Aufstiegstrikot wird. Es sind ja einige Aufstiegstrikots drin. Die Geschichte von Dynamo Dresden ist ja sehr bewegt, was Aufstieg und Abstieg betrifft. Nicht nur die letzten Jahrzehnte, sondern das hat ja schon ganz früh angefangen. Und natürlich hoffen wir, das Trikot, ja, dieses Trikot, was ja auch bekannterweise sehr gut angekommen ist und auch ein sehr guter, ja, Verkaufsschlager ist, dann irgendwo ja diese Historie ein Stück weit mitbegleitet. Und ich will nicht sagen krönt, das klingt, dass das Trikot alles ausmacht, aber ja, dass es vielleicht auch diesen besonderen Touch dann noch dazu bekommt.
Männer, das hat Appetit gemacht und jeder, der jetzt Bock drauf hat, kann sich das Buch bestellen. Den Link packen wir in die Shownotes. Den Link gibt's auch bei uns Podcast-Webseite. Ich danke euch sehr. Bitte. Und ich kann mir vorstellen, ihr seid auch glücklich mit dem Werk und atmet jetzt mal durch nach knapp anderthalb Jahren Schaffen und Arbeiten, oder?
Jetzt machen wir erstmal Pause, genau. Bis dann das nächste Projekt irgendwann ansteht.
Genau, das wäre schön. Nein, wir sind sehr glücklich damit und wir haben auch schon sehr viele positives Feedback bekommen von Leuten, die dabei sind, aber auch von Leuten, die das Buch gekauft haben. Das macht uns sehr glücklich, weil es waren schon sehr intensive, sehr anstrengende Monate. Und wenn das Buch dann einmal fertig vor einem liegt und dann noch auf so eine positive Resonanz stößt, das kann nicht schöner sein.
Mirko Lorenz und Matthias Mehling, die Macher vom Buch Gelber Stoff mit Leib und Seele. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
So, das war's. Volle Ladung. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, auch von mir. Herzliche Grüße an Tino Meyer. Und herzliche Grüße auch an unseren Exklusivpartner Radeberger. Mit Radeberger gibt's auch in dieser Woche den Spieltagstipp zum Spiel gegen 1860 München. Und da könnt ihr in der Dynamo-App tolle Preise gewinnen. Ich denke und hoffe, wir sehen uns am Freitagabend zum Spiel gegen 1860 München. Und danach gibt's dann hoffentlich endlich einen Heimsieg zu feiern. Und dann hoffentlich ein etwas angenehmeres Wochenende als das letzte. Darauf hoffe ich sehr. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.